Antonio und Reik hatten sich gegen Kinder entschieden. Beide waren mit Leib und Seele Investmentbanker.
Okay.
Hey, aber Karriere ist
ja. Ja,
Geld, 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 Geld. Die Seele des Investmentbankings. Ja, ja, ja. Ja, ganz klar. Okay. Mhm. Sie wollten ihre Karrieren vorantreiben und ansonsten das Leben in vollen Zügen genießen. Tom und ich hatten schon hin und wieder über Kinder gesprochen. Ich als Lehrerin hatte eh jeden Tag Kids um mich herum. Tom fehlte eine Familie momentan noch nicht. Sein Job als IT-Spezialist war sehr anspruchsvoll. Hm. Wenn er von der Arbeit kam, wollte er von mir verwöhnt werden.
Voll über sagen, ein Blowjob.
Ich wünschte mir unbedingt eigene Kinder, aber ich fand auch, dass wir uns mit Ende 20 mit der Familienplanung noch Zeit lassen konnten.
Drama.
Carbonara. Ein Tisch in Wien, ein trashverliebter Lesezirkel, eine dramatische Kurzgeschichte aus einem Romanheft? Und wer Drama Carbonara schreit, übernimmt zwar das Vorlesen, humorvoll und gesellschaftskritisch reflektiert, wird die Geschichte aber von allen am Tisch. Los geht's!
Hallo liebe Dramovits, hallo liebe Drambertas, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Drama Carbonara. Der 300. Folge, in der wir wieder eine Gastleserin bei uns begrüßen dürfen. Und ihr kennt uns, wir scheuen keine Kosten, wir scheuen keine Mühen.
Gott sei Dank. Du musst eigentlich sagen, wir haben alle Kosten und Mühen gescheut, darum ist die Barbara heute da.
Na gut. Wir mussten sie nicht bezahlen, damit sie zu uns kommt. Wir freuen uns aber trotzdem, als hätten wir $1 Million ausgegeben. Barbara Blaha ist da.
Ich freue mich.
Willkommen.
Sehr.
Servus.
Dankeschön.
Dankeschön. Sehr gut. Wir sind große Fans.
Ja.
Wir feiern das Momentum-Institut. Wir feiern euren Social-Media-Auftritt. Wir feiern eine linke Antwort im Internet. Das finden wir extrem toll und super, dass du das so gut losgestartet hast.
Dankeschön.
Danke dafür, für den gesellschaftlichen Input.
Sehr, 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 sehr gern.
Mein Mann sagt immer, die muss Kanzlerin werden.
Das war
also,
du, aber liebe Grüße an deinen Mann.
Ja, liebe Grüße. Aber das, die muss Kanzlerin. Also das ist für ihn wirklich indiskutabel. Da gibt es keine andere Person als dich.
Aha.
Würdest du das wollen?
Kanzlerin sein? Mhm. Ganz ehrlich, ich sage immer, es ist total angenehm und der schönste Job der Welt, der Job, den ich gerade mache. Weil was kann ich machen? Ich kann völlig frei von allen Interventionen, von allen realen Konstellationen, von irgendwelchen Regierungsmehrheiten einfach sagen, was ist und was ich wirklich finde. Und das ist wirklich ein riesiges Privileg. Wäre ich Kanzlerin, müsste ich eine Koalition schnüren, müsste auf den Koalitionspartner Rücksicht nehmen, müsste also im Bereich des Möglichen kleine Schritte gehen. Ich sage nicht, dass ich das niemals tun würde, aber wenn du mich fragst, welchen Job mache ich lieber, glaube ich, ist es Momentum-Institut-Chefin.
Okay, ist es dir mehr als Präsidentin?
Das finde ich aber gut, dass du das sagst. Meine Geschwister, ich habe wirklich viele Geschwister, drei Brüder, drei Schwestern und die sagen mir seit Jahren, Barbara, wann sind wir endlich in der Hofburg und feiern dort ganz crazy Partys? Ja.
Also, was antwortest du?
Es dauert noch ein bisschen.
Wie ist das in Österreich? Gibt's da so eine Altersgrenze?
Ja, 35, die Kinder haben das schon nachgeschaut. Also
dann?
Mhm. Also, ich könnte schon. Ich finde aber trotzdem, es ist noch ein bisschen zu früh.
Ja, das stimmt. Mhm. Ja, für die Österreicher vor allem.
Eben, ich muss mindestens 70 werden, bevor ich
bin. Ja. Sagt das zumindest.
Okay.
Mhm. Ja. Gut. Haben wir die politische Laufbahn. Ich habe ja schon gedacht, wo du, also ich habe die in deiner Hochschülerschaft Karriere so ein bisschen mitbekommen, weil ich glaube, wir sind vielleicht ähnlich alt und du warst sehr aktiv, wo ich auf der Uni war. Und dann, wo du wieder eingestiegen bist, haben wir schon gedacht, dass du schnell in Richtung aktive Politikerin abbiegen wirst. Aber mitnichten ist das passiert. Habe ich mich voll getäuscht.
Ja. Tatsächlich ist es gar nicht so oft, dass aktive, also ja, in der ÖH, ich habe dort den Vorsitz geleitet für 2 Jahre, es passiert gar nicht so oft, dass ÖH-Vorsitzende tatsächlich große Karrieren in der Politik machen. Ich würde meinen, das hat mehrere Gründe. Einerseits hat es damit zu tun, dass man ziemlich schnell desillusioniert wird, wie Politik eigentlich funktioniert. Das hat schon noch eine abschreckende Wirkung. Andererseits lernt man so viel innerhalb der ÖH. Also ich kann jedem, der uns heute zuhört, nur sagen, geht's in die ÖH, wenn ihr noch studiert. Ihr lernt wirklich viel mehr als in jedem Studium. Und das befähigt einen für unfassbar viele Jobs ganz außerhalb der Politik. Mhm. Und die machen die Leute dann auch.
Was lernt man?
Man lernt zum Beispiel unfassbar selbstständig zu sein. Wenn man in der ÖH aktiv ist, gibt es niemanden, der einem anschafft, das musst du jetzt tun. Oder das ist jetzt hier notwendig, das ist das Ziel, da musst du hin. Sondern du bist 21, 20, 22, ganz jung. und musst selber überlegen, was sind die Ziele dieser Organisation. Und die Organisation ist groß. Also jede Universitätsvertretung hat 20, 30, 40 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, auch ein paar hauptamtlich Angestellte. Und du bist da hineingeworfen, auch mit einem gar nicht so kleinen Budget ausgestattet, und musst diese Organisation leiten. Also man lernt unfassbar viel in Richtung Selbstständigkeit, in Richtung Organisationsmanagement, Gestaltungsmanagement. Und ich glaube, ganz viele Leute, die in der ÖH aktiv waren, nützen diese Fähigkeiten, um nachher ganz andere Karrieren einzuschlagen.
Die politische Karriere. Wir haben ja mal eine Geschichte geschrieben bekommen von einem Autor. Hin und wieder haben wir Fans, die Geschichten für uns schreiben. Und die Asta durfte sich eine Rolle aussuchen und sie war die Staatssekretärin.
Aber das ist mein Lieblingsjob. Das ist wirklich mein Lieblingsjob. Ich meine, so ein Gehalt für de facto keine Aufgabe.
Aber was macht der Staatssekretär?
Ja eben, das ist genau mein Punkt.
Ich weiß das alles nicht. Das
was der Sebastian Kurz war, ist mit 27?
Der Integrationsstaatssekretär,
gell? Genau. Der war zwar Integrationsstaatssekretär, aber das Interessante ist, Staatssekretariat heißt wirklich, du hast kein Portfolio, du darfst nicht mal mitstimmen im Ministerrat. Also darfst du nicht.
Aber wie ist dann die Position eigentlich? Was machst du in der Früh, wenn du ins Büro gehst? What you doing?
Da müssen wir jetzt die Staatssekretärin. Also wenn du Sepp Schellhorn fragst, dann wird er sicher sagen, die reguliert ganz viel. Also kommt immer darauf an, welcher Staatssekretär du bist. Gleichzeitig ist es schon eine Position, die verdammt gut bezahlt wird und auch mit vielen Ressourcen ausgestattet ist. Aber so wirkliche Gestaltungsmacht hast du kaum, weil du ja kein Mandat hast in dem Sinne.
Und wenn du eher den Vormittag im John Harris verbringst, ist auch okay.
Weiß ich nicht, wenn du dort entdeckt wirst, dann berichtet der Boulevard über dich. Das möchtest du auch nicht.
Ich hätte doch nicht berichtet aus dem John Harris.
Werner Kogler geht zum Mackey und es war ein Boulevard. Also wenn die Leute normale Dinge...
Aber was im John Harris passiert, bleibt im John Harris.
Ach so, das bleibt im John Harris.
Das ist auch eher die Manosphere. Ja, so.
Okay. Ist das so?
Ist Burbalpartie eigentlich, ist Manosphere ein neues Wort für Burbalpartie? So,
der österreichische Vibe ist einfach.
Österreichische Manosphere?
Das gibt es sonst nirgends.
Okay.
Ja, hätte ich gesagt, oder? Mm. Aber ja, österreichische Manosphere ist Burbalpartie.
Geil, okay. Du, aber Barbara, gibt es irgendeine Boulevardgeschichte, über die mal rauskommen sind? Gab es mal einen Skandal?
Nein, gute Frage.
Ein Boulevardding über mich?
Ja. Hast du irgendwas? Sie hat so viele gekauft. Kinder.
Nicht Bio, Bananen.
Nicht alle vom selben Mann. Ja. Stimmt gar nicht, das sind alle vom selben Mann. Ich überlege, nein, der Boulevard hat mich bisher, das möchte ich jetzt bitte rausschneiden, nicht, dass der Boulevard dann anfängt, mich zu retten.
Nicht wegen Drama Carbonara, wirklich.
Wir sind seriös. Ja. Tatsächlich gab es bisher noch keine Boulevard-Geschichte.
Ja, für uns hat das auch nie interessiert. Wir finden es aber Frechheit, oder?
Noch nicht.
Dann muss ich öfter zum Mackey gehen. Vielleicht werde ich dort entdeckt vom Boulevard.
Oder so mit so Sackerln aus dem H&M raus, so, sie Fast Fashion, sie unterstützt das Elend, obwohl sie auch
ist
so viel Geld
verdient. Ist das eine Boulevard-Geschichte?
Ja,
funktioniert das? Ein H&M-Sackerl.
Je höher man, ich weiß nicht.
Ja, wenn der Kogler zu McDonalds geht und das ist eine Schlagzeile wert. Naja,
aber warum war das eine Schlagzeile? Was war da los?
Sie hatten ein Foto davon und es hat ein bisschen traurig ausgesehen. Und da steckt natürlich auch eine gehörige Portion Klassismus drin. Ja. Weil so ein wichtiger Mensch soll doch nicht bei dieser Fastfood-Bude irgendwie sitzen und Abend essen. Also,
der soll schon zum Plachuta gehen, bitte.
Ja, oder irgendwas anderes Wichtiges machen. Also da steckt es schon drin, das ist nicht repräsentativ für jemanden in seinem Amt. Und dementsprechend ist es ein bisschen würdelos. Was da natürlich auch drin steckt, da war eine gehörige Portion Schadenfreude, dass der da allein sitzt und seinen Mackey-Burger frisst, wo ich mir denke, der hatte wahrscheinlich einen langen Tag und hat
einfach Hunger gehabt.
Irgendein Gespräch.
Ja.
Also ich habe es ein bisschen gefühlt, aber der Boulevard hat sich über Werner Kogler lustig gemacht.
Echt? Dieser Boulevard.
Na bitte. Wo könnte der dich aufdecken, der Boulevard, Tatjana?
Ja, dass ich Drama Carbonara mache, liegt meiner sonst sehr seriösen Tätigkeit im Leben. Dieses Ding, was ich hier mache, das ist das Unseriöseste, was ich tue.
Wo uns das zum Verhängnis wird, dass wir das machen, glaubst du?
Naja, also ich glaube, dass man in über 340 Folgen was finden wird, wo ich ziemlich in Blödsinn geredet habe und irgendwas gesagt habe, was ich jetzt zum Beispiel 2026 im Leben nicht mehr sagen würde, weil AI entwickeln mich natürlich weiter und meine Ansichten, und ich war vor 6 Jahren nicht die Feministin, die ich jetzt bin, und ich habe über Dinge, die ich rausgespuckt habe, teilweise vielleicht über andere Frauen oder über andere whatever, anders formuliert, als wie ich das jetzt tun würde, mit mehr Bewusstsein. Also wenn man will, findet man Dinge, ganz sicher.
Auf jeden Fall, wenn man will vor allem. Ja. Ja.
Das macht sich so stressig, auch wenn man öffentliche Auftritte hat, dass man sich immer denken muss, irgendjemand kann jederzeit ein Handy zücken.
Ja.
Nichts, was du sagst, bleibt in diesem Raum. Das macht schon was mit dir. Dieses Gefühl von etwas Flapsigeres, etwas, das du aus dem Kontext reißen kannst, etwas, das ein bisschen zugespitzt ist, aber jetzt in dem Raum hier gut funktioniert, aber für die Welt eigentlich nicht. weil man es eben im Kontext versteht und wenn der Kontext fehlt, kommt es anders rüber. Das stresst mich schon auch manchmal.
Ja. Das glaube ich.
Du, dann freu dich auf jeden Fall total drauf.
Ja, dass das jetzt mit Video ist, ja, super.
Unser nächster Programmpunkt.
So, wir hätten deine Stimme auch nicht verfremdet, wenn man dich nicht gesehen hätte. Ja, aber das stimmt schon. Dass wir leben wir natürlich in unterschiedlichen Kontexten. Weil das, was wir sagen, natürlich, wir sind ein Comedy-Podcast. Es darf lustig sein, es darf die Metaebene des Wahnsinns einnehmen und es ist uns keiner böse. Oder wir können uns gut rausreden. Aber es stimmt, die gibt da total recht. Es gibt sicher Momente in den letzten 300x Folgen von weit früher, wo ich mir jetzt auch denken würde im Nachhinein, so, okay, da war eben einmal echt noch anders drauf. Oder da war auch ich noch anders drauf.
Ja, eben. Ja. Ich überlege mir ja immer, dass ich dann in der Pension, wenn mal langweilig ist oder ich mal ein Gefühl der Einsamkeit habe, dass ich uns ja unsere alten Folgen nachhören kann und dann quasi wieder die Gemeinschaft erleben kann.
Das ist voll cringe.
Und ich glaube, das ist ultra cringe mit 70, wenn ich mir zuhöre, was ich für einen Blödsinn geredet habe. Ich glaube, das kann schrecklich werden. Also lass uns den Moment genießen. Du, bevor wir zu unserer eigenen Lesegeschichte gehen, wollte ich dich nur ganz kurz fragen zu deinem Buch. Mir kommt vor, dass du doch ein bisschen auf einer Promotour durch die Lande bist und insofern würde ich dir da gern die Fläche geben, zu sagen.
Du legst mir die Rutschen, sehr gut, ja.
Ich leg dir die Rutschen zu deinem Buch. Was ist denn das für ein Buch, sag mal.
Okay, das Buch heißt Funkenschwestern, wie Feminismus alles besser macht. Das ist vor ein paar Wochen erschienen und widmet sich der Frage, wie schaut's aus mit der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau? Status quo-Analyse, da kann ich ganz kurz zusammenfassen, nicht so gut in allen Bereichen, die man sich anschauen kann, auf materieller, ökonomisch, medialer, was immer, wo immer du schaust, sind Frauen nach wie vor benachteiligt. Da bleibt das Buch aber nicht stehen, sondern was ich eigentlich wissen möchte, ist, was braucht es, damit sich die Dinge ändern? Das heißt, ich schaue auch ein bisschen zurück in die Geschichte. Was ist denn bisher passiert, dass sich Dinge verändert haben? Und historisch betrachtet waren es immer die Frauen, die die Welt verändert haben. Das war zu allen Zeiten so. Kein Fortschritt ist uns geschenkt worden oder als Backerl geschickt worden. Egal, ob ihr an den Geschirrspüler denkt oder an die Antibabypille oder an den Schwangerschaftstest, den man zu Hause machen kann. Es waren immer Frauen, die das den Frauen gegeben haben. Und das stimmt auch für alle juristischen Fortschritte. Das haben Frauen, die vor uns da waren, hart erkämpft. Und deshalb versuche ich in diesem Buch ein bisschen diesen Appell zu machen, jeden Fortschritt, den wir in Zukunft sehen wollen, nicht nur für uns, sondern für unsere Töchter und Söhne, den müssen wir herstellen. Also es wird keiner kommen und in uns schenken. Entweder wir erkämpfen ihn oder er passiert nicht.
Und wir erkämpfen ihn heißt für dich alle zusammen.
Heißt es natürlich. Deshalb auch der Titel Funkenschwestern, weil ich habe lange überlegt, wie ich das Buch nenne. Und das eine, was ich mit dem Buch wollte, war andere Frauen quasi so ein bisschen anzünden. Ich habe ein Buch geschrieben, das auch jemand lesen kann, der sich noch nie mit Feminismus auseinandergesetzt hat. Das heißt, ich verzichte auf ganz viele, auf viel Fachvokabular, auf ganz viel rundherum Shishi, sondern es geht mir wirklich darum, ganz, ganz, ganz klar, verständlich, sehr komplexe Dinge so zu erklären, dass jeder es verstehen kann. Und der zweite Punkt, den ich wollte, war zu zeigen, eine Frau alleine verändert gar nichts. Wenn, dann müssen wir uns zusammenschließen. Darum die Schwestern. Weil Schwesternschaft, ich habe selber drei Schwestern, ist etwas, das ich als extrem bereichernd erlebe und als auch sehr empowernd. Und stark, in dieser Solidarität steckt ganz viel Kraft. Und ohne diese Solidarität gehst du ja. Also ohne die schaffen wir gar nichts.
Wir sind die totale Frauensolidarität-Partie.
Das habe ich mir schon gedacht, wenn ich euch anschaue.
Surprise! Aber das geht über diesen Tisch hinaus. Unser ganzer Circle, unser Netzwerk, unsere Friends sind doch größtenteils weiblich. Bei mir hat sich das verändert. Also bei mir hat sich das von meinen 20ern über die 30er in die 40er komplett gewandelt, von nur mit Männern chillen und nur mit Männern befreundet sein auf, also wenn es wichtig ist, wichtigen Rat, wichtigen Zuspruch, wichtige Themen bespreche ich mit Frauen und nicht mit Männern. Tatsächlich. Also über meinen familiären Raum hinaus. Ja, also deswegen.
Wie ist das für euch?
Ich bespreche schon mit beiden Geschlechtern, muss ich sagen. Also ich habe meine alten Freunde wohlbehalten und gepflegt irgendwie und ich bespreche mit denen schon alles. Es ist halt, die Antworten sind so anders. Ich bespreche es aber trotzdem deswegen auch gern mit ihnen, weil ihre Antworten so anders sind und ihr Sicht und vice versa sind sie teilweise ganz, weiß nicht geschockt, aber überrascht über meine Interpretation ihrer Situation. Und sie...
Ja, ich spüre gerade sehr.
Oder?
Ja.
Sie sind daran interessiert, aber wenn man es ihnen dann gibt, dann wollen sie es gar nicht wirklich... Also ich weiß nicht, ja. Also es gibt auf jeden Fall große Geschlechterunterschiede. Ich habe weniger den Duktus mit Männern, dass ich nichts besprechen kann. Ich finde die Arbeit zu Hause manchmal sehr viel herausfordernder als wie die mit meinen Freunden, die ich dann und wann sehe.
Ich glaube, ein Hund möchte dich unterbrechen.
Ja, das ist sicher ein männlicher Hund. Ja.
Eine Rüde.
Danke, Rüde.
Danke.
Genau. Also ich finde diese Arbeit zu Hause mit den Söhnen und dem Ehemann, mit dem man Jahrzehnte verbringt, das finde ich sehr viel herausfordernder, muss ich sagen, als wie die mit den Freunden. Und die Freundinnen sind sowieso in Wirklichkeit alle Feministinnen inzwischen. Also in unserem Kreis ist da ja nicht mehr viel übrig. Aber gut, es gibt da nur die Familie.
Ja.
Ja.
Mhm.
Ja.
Ich finde das, weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, aber eine Sache, die für mich schon eine ganz große Rolle spielt, ist, dass wir davon ausgehen, dass auch Frauen, die sich schon sehr, sehr, sehr mit Feminismus auseinandergesetzt haben, also die sich schon Gedanken gemacht haben darüber, vielleicht schon das ein oder andere Buch gelesen haben darüber und grundsätzlich der Aussage, Männer und Frauen sind gleich an Fähigkeiten, Möglichkeiten, Talenten zustimmen würden, dass selbst diese Frauen, und da nehme ich mich selber gar nicht aus,
ja,
eben nicht frei sind von Stereotypen und Rollen.
Natürlich nicht.
Überhaupt nicht. Und das bedeutet natürlich, dass du dann in die Lage kommst, dass du dir selber als auch als Feministin eingestehen musst, dass du Männern ein bisschen mehr zutraust. Mhm. Dass du sie für kompetenter hältst, dass du sie für talentierter hältst, dass ihre Meinung ein bisschen mehr wert ist. Das zeigen uns unzählige Studien. Wir alle werden lieber von einem Mann geführt als von einer Frau. Wir alle werden lieber von einem Mann überzeugt als von einer Frau. Das hat insbesondere Einfluss auf alle Berufe, die öffentliche Sichtbarkeit verlangen. Denkt Politik, Medien, Wirtschaft. Das heißt, da haben wir immer implizit einen Nachteil und wir sind auch nicht frei davon. Also mit mir macht das schon was. Also ich denke, in ganz vielen Handlungen, auch in meinem privateren Leben, gibt es so diese Überlegung, okay, wo steckt da überall noch ein Stereotyp drin? Wo handle ich auch nicht frei davon? Weil das ist eine Arbeit, wo ich glaube, dass die nie beendet ist.
Wie gehst du da mit dir, selbst wenn du in einer Situation bist, sagen wir mal in einem privaten Raum, ein Abendessen und da wird diskutiert und du am Heimweg denkst du dir, scheiße, eigentlich bin ich wieder in diese... Eigentlich dieses Internalisierte, dieses, ich bin so das, aufgewachsen, ich bin so geprägt. Und ich bin eigentlich, der Kopf sagt das, aber in so einem freien, gefühligen Moment bin ich eigentlich wieder reingetappt in das, dass der Mann erklärt mir, wie die Welt, und der Mann ist lauter, kriegt mehr Raum. Wie gehst du damit um?
Ich würde sagen, es ist vor allem die erste, wenn du so möchtest, Gut-Feeling-Reaktion, die so tief in uns drinsteckt, weil das die ist, die wir als Kinder und Jugendliche alle beigebracht bekommen. Ich habe eine Situation in meinem Buch da drin, da war ich bei einer Bekannten zu Besuch, die hat gerade ihr drittes Kind bekommen und ich komme in ihre Wohnung, ihr mit meinem Mann. Und ich komme in ihre Wohnung und schaue mich in dem Wohnzimmer um und denke mir, servus, der Schatz, die soll doch mal wieder aufräumen. Das war mein erster Gedanke. Das ist natürlich sau peinlich, weil der Typ hat gerade kein Kind geboren und hätte durchaus den Geschirrspüler einräumen können. Also weißt du. Und aber es war erst der zweite Gedanke, wo ich mir denke, was ist
eigentlich hier? Du hast dich erwischt.
Genau. Ja. Und das gibt's ganz oft bei mir, dass ich, und da versuche ich hart dran zu arbeiten, dass dieser erste automatische Gedanke, den wir alle miteinander im Kopf haben, dass ich mir immer denke, okay, jetzt hier Pause-Taste. Stimmt das? Ist das ein Rollenbild? Ist das ein Stereotyp? Ist mir die Frau unsympathisch oder ist die Frau in einer Rolle, die ihr Rollenbild verlässt? Mhm. Also, du schaust irgendeine TV-Debatte. Und das Erste, was sich viele Menschen denken, wenn sie einer Frau im Fernsehen zuschauen, ist, wie schaut denn die aus, was hat denn die an, die Suren. Genau. Es fühlt mir Äußeres. Und die denken das nie bei einem Mann. Na. Never. Es fällt uns gar nicht ein. Ja. Also über solche Dinge denke ich ganz viel nach. Ich versuche, das ist ein schmaler Grat. Auf der einen Seite, man darf nicht zu hart zu sich selber sein, weil man versucht eh das Beste, was man kann. Mhm. Man ist keine perfekte Feministin, ist man nicht. Man arbeitet sein ganzes Leben daran. Auf der anderen Seite natürlich, wie schaffe ich es, diese Reflexionsarbeit trotzdem zu leisten? Also ich versuche immer diese Pause-Taste zu drücken, um mir zu denken, Moment einmal, ist das ein Gedanke, den ich habe oder ist das mein einstudiertes Rollenbild, das jetzt gerade getriggert wird?
Es beruhigt mich total, dass du das sagst, ehrlich gesagt, weil ich erwische mich selber auch bei solchen Dingen, wo ich genau diese Situation, wie du sie jetzt schilderst, die kann man übersetzen in alle möglichen Situationen, wo ich einfach auf Frauen so viel negativer reagiere, obwohl ich das gar nicht will. Also es beruhigt mich sehr, dass du das auch hast.
Ja, das haben alle Frauen.
Weil, ja,
ich habe das Gefühl, je kritischer ich den männlichen Gegenüber quasi werde, also diesen Stereotypen, die mir bei Männern begegnen, diesen Dingen, die ich kritisieren will, die mir negativ auffallen, es hält sich so ein bisschen die Waage. Also mir geht das genauso, ich tappe in das auch rein, ich quasi denke mir so, nein, da denkst du jetzt nochmal drüber nach und das ist ja, oder oft geht es mir erst am Abend, wenn ich ins Haus komme und ich denke drüber nach, denke ich, ah ja, eigentlich und so. Aber ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen ausbalanciert. So weniger kritisch ich bin in diese, also wir reden über diese internalisierten Gedanken, gegenüber den Frauen, desto mehr kritisch bin ich und fallen mir Sachen auf bei den Männern, wo ich viel zu unkritisch war, nämlich gleichzeitig zu dem. und wo mir jetzt Kleinigkeiten teilweise triggern, über die ich vor 10 Jahren überhaupt noch nicht nachgedacht habe. Absolut. Nicht einmal an, also maybe a little bit oder so. Ja. Aber die jetzt für mich so schnell eine Grenze darstellen, wo ich denke, nein, sorry, tut mir leid, so weit, aber nicht darüber hinaus. Und das finde ich ganz interessant. Und ich glaube aber, wenn jetzt so Frauen wie wir, die so reflektiert sind, die drüber nachdenken, die sich damit beschäftigt haben, die was gelesen haben drüber, bla, das auch noch sich selber so kritisch hinterfragen, wie geht's dann so vielen da draußen? Ich denke immer so, wie lange mag das noch dauern, bis da alle Schritt halten können, über die Generationen hinweg? Die Buben genauso wie die Mädchen, die älteren Menschen genauso wie die, also, das sind ja nicht nur wir, sondern da gibt's einfach so viel. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine generational Aufgabe. Da muss man einfach so dranbleiben und dann wird das peu à peu. In 20 Jahren lachen wir über viele Dinge, die wir jetzt nur heiß kritisch diskutiert haben.
Ja, Idealfall unsere dann, Kinder machen Dinge. Die genau. Tatjana gibt mir immer Hoffnung mit ihrem Anfang 20-jährigen Sohn, die sagt, die machen das schon ganz anders und die sind viel selbstverständlicher in Dingen und so, wo wir immer noch kämpfen damit. Mhm. Und du sagst dann so, na wieso, bei denen ist das ganz normal. Und dann gibt mir das Hoffnung, ja, obwohl aber, es auch eine Bubble ist. Es ist auch eine Bubble.
Da wäre ich vorsichtig.
Ja. Es ist natürlich eben eine Bubble.
Ganz
astrein
sind die auch nicht. Ja, aber es ist besser.
Es ist viel besser als.
Nein, es ist, da würde ich ganz gerne einhaken, auch mit der Frage der Empirie. Was wir sehen, und da hat sich ja wirklich einiges getan, ist in der Rhetorik. Mhm. Also alle Menschen, die heute Zeitungen lesen, Radio hören, Fernsehen schauen, sagen, ja, naja, aber da hat sich ja schon was getan. Also zu den Vätern von vor 40 Jahren, also zu unseren Vätern, da hat sich doch, das ist ja wirklich Lichtjahre, oder? So.
Ja.
Und dann schaue ich auf die Daten und muss ich sagen, nein.
Naja.
Mhm. Männer machen heute keinen Strich mehr Hausarbeit als im Jahr 1992.
Ah, okay, so
das sind gefühlte Fakten, ne?
Es sind gefühlte Fakten. Was sich verändert hat, ist die Rhetorik. Wir erwarten uns von Männern rhetorisch natürlich mehr. Und es gibt natürlich auch einen Bias in der öffentlichen Wahrnehmung, weil jeder Vater, der jemals auch nur einen Tag in Karenz war, hat dazu ein Babybuch geschrieben, einen Standardkommentar verfasst, einen Podcast gemacht und so. Also es gibt eine ganz andere Sichtbarkeit dieser neuen Vaterschaftskultur. Ja. Das meine ich mit, es ändert sich in der Rhetorik, aber es zeigt sich nicht in den Daten. Mhm. Es sind heute nicht mehr Väter in Karenz als vor ein paar Jahren. Im Gegenteil, die Quote ist wieder rückläufig. Ja. Und in der Hausarbeit sage ich euch auch, keine Gruppe von Männern macht weniger zu Hause als die Gruppe der Väter. Und das Ärgste ist, sie wissen es nicht einmal. Ja. Das sind ja keine bösartigen Typen da draußen. Sie kriegen es nicht einmal mit, weil Männer wie Frauen überschätzen den Anteil der Hausarbeit der Männer unfassbar. Mhm. Weil die Männer nicht an diesem Rollenbild gemessen werden. Wir bringen den Mädchen und den Burschen von Anfang an unterschiedlich bei, wer ist zuständig für diese Frage. Der Gender Care Gap, also wie viel kümmert man sich als Frau, wie viel kümmert man sich als Mann, der zeigt sich schon bei 8-jährigen Kindern. Mhm. Wir bringen es den Töchtern stärker bei. Mhm. Und es wird jedes Jahr, wo die Kinder älter werden, mehr. Mhm. Und dann sagen viele Mütter, naja, oder auch Väter, mein Sohn muss eh auch und so. Und dann sage ich, ja, aber dann schauen wir immer auf die Qualität der Aufgaben. Was machen die Burschen? Sie sind zuständig für mit dem Hund Gassi gehen, Reparaturen, Gartenarbeiten, solche Dinge. Die Mädels werden eingeteilt für Kochen, Putzen, Kinder vom Kindergarten abholen. Es sind so, wie es in der klassischen Rollenverteilung in vielen Familien halt auch ist. Also es hat sich seit 1992 im Bereich der Hausarbeit bei den Männern gar nichts bewegt. Nichts.
Und das Geile ist, das Gefühl ist, dass das da hat sich eh schon viel getan.
Ja, aber was sich getan hat, ist, wir haben jetzt alle einen Geschirrspüler und einen Saugroboter
und das vielleicht auch erzählt. Ja, und es hat sich getan, dass wir verstanden haben, da ist ein Gap. Und dieses Verstehen wird als, da bewegt sich schon was, verstanden oder missverstanden. Nur, dass man es gecheckt hat, heißt ja nur lange nicht, dass sie was verändert hat. Aber also das, da ertappe ich mich selbst, ja, dass ich mir denke, ja, mein Mann ist ja eh total kritisch und woke und macht ganz viel von sich aus und so, aber man denkt eigentlich noch nicht genug.
Also mein Mann macht halt fast alles.
Ja, aber du hast, aber das ist eine Perle. Ha? Das ist eine Perle.
Ja, er ist eine Perle.
Ja, er ist eine Perle.
Eine Perle, die einer Nicht-Perle ausgeliefert ist. Also wie gesagt, es ist einfach umgedreht. Also das ist, glaube ich, nicht so, als würde er sich's nicht wünschen in einer traditionellen Art und Weise. Es geht mit mir halt nicht. Er wird halt untergehen. Ja.
Aber das ist ja die statistische absolute Ausnahme.
Ja, absolute Ausnahme.
Der Familien rennt es halt anders.
Ja, muss ich sagen.
Rennt es halt wirklich anders. Und das Ärgste, also was mich echt beschäftigt, ist, dass es die meisten Familien nicht mal wissen. Weil die Mütter wie die Väter überschätzen den Anteil dessen, was sie machen.
Das eigene Bewusstsein quasi.
Das eigene Bewusstsein.
Ja, es ist nicht nur das eigene Bewusstsein, sondern es ist so besonders, dass sich der Mann darum kümmert, wenn er mal was macht, dass das viel sichtbarer ist und darum mehr Aufmerksamkeit kriegt und darum anders abgespeichert wird. Bei ihm wie bei ihr. Dann hat er mal den Geschirrspüler ausgeräumt, dann will er eine Medaille dafür. Na, und dann wird das, weißt du, anders besprochen, anders, kriegt eine andere Sichtbarkeit. Dinge, die für sie völlig selbstverständlich sind, heißen ja. für ihn, er kriegt eine Gold. Wir sehen wir ja doch alle, wenn es um Kinderbetreuung geht. Ja. Wir backen da die 15.000 Muffins, die alle glutenfrei sind, weil sonst geht's nicht.
Und mit ohne Nüsse, bitte.
Genau, und was weiß ich, was alles, weil das Kind hat Geburtstag und im Kindergarten wird gefeiert. Ja. Wenn er mit dem gekauften Krapfen vom Acker daherkommt, einem nämlich, dann kriegt er auch eine Goldmedaille. Also es ist nicht derselbe Standard und das... Was mich daran so beschäftigt, ist, dass wir diese Standards den Leuten beibringen, ab dem ersten Tag. Deshalb ist ja die wichtigste Frage, wenn uns jemand sagt, der bekommt ein Kind, das Erste, was wir wissen wollen, was wird's denn? Mhm. Weil wir Mädchen und Burschen ab dem Tag ihrer Geburt anders behandeln.
Very true.
Da gibt es so interessante Baby-X-Experimente, wo du Kinder auf eine Krabbeldecke legst und je nachdem, wo du sie anziehst, glauben die Versuchspersonen, es ist ein Mädchen oder es ist ein Bub. Mhm. Du sagst ihnen das Geschlecht nicht. Mhm. Das eine ist halt grün angezogen und das andere irgendwie ein bisschen in Richtung rosa und die Leute glauben, das ist ein Mädchen oder ein Junge. Und je nachdem, was sie glauben, behandeln sie völlig anders. Wenn sie glauben, das liegt ein Junge, dann geben sie ihm Rennautos zu spielen und sie geben eben...
Fordern ihn auch mehr.
Jetzt ist,
ne?
Schon wieder, ist das okay vom...
Okay. Ging mal weg.
Na, gut, also wenn da ein Junge liegt, dann glauben sie, dass da... Wenn sie glauben, da liegt ein Junge, dann geben sie ihm ein Rennauto zu spielen. Wenn der angeblich Junge weint, dann wird das Weinen als wütend beschrieben. Und wenn sie danach gebeten werden, das Kind zu beschreiben, beschreiben sie das Kind als stark und kräftig. Mhm. Und wenn sie glauben, da liegt ein Mädchen, dann geben sie ihm Puppen und Kuscheltiere zu spielen. Sie beschreiben das Weinen als ängstlich und danach beschreiben sie das Kind als süß und niedlich. Aber es ist immer dasselbe Baby. Mhm. Es ist nur anders angezogen.
Ja, in Feminist What the Fuck machen sie das Experiment.
Genau,
Experiment.
Das ist so das Experiment sogar. Mhm. Genau, mhm. In dem Film ist es sogar drin. Ja. Aber das ist die Replikation einer Studie, die gibt es seit den 70er Jahren. Mhm. Wir behandeln Mädchen und Buben vollkommen unterschiedlich. Und es ist so eine wichtige Frage. Ich meine, manche hier haben Kinder. Ich erinnere mich selber, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs war und im Kinderwagen ist nicht ersichtlich, ob das ein Mädchen oder ein Junge ist, weil es halt was Neutrales anhat.
Beige,
wild, gelb. Fremde Leute fragen dich,
was ist denn?
Ja, das habe ich auch. Was wäre das für dich interessant?
Ne? Ich habe meine Tochter blau angezogen. Crazy. In der U-Bahn, das war wirklich eine alte Frau. Erstmal hat sie sie angefasst, war für mich schon mal super schwierig. Und dann, na, was ist denn? Ja, ein Mädchen. Dann war sie ganz bestürzt, das Gesicht so das hätte es früher nicht gegeben.
Dass sie was Blaues anhat. Da kann ich widersprechen, bis vor 100 Jahren.
Ich weiß, so alt war die Frau noch nicht.
Anders aufgeteilt.
Es war einfach so, ja, genau.
Also ich habe ein bisschen eine andere Perspektive auf das, wenn wir vorher bei den Ehemännern und Partnern waren. Ich bin Single, ich bewege mich im Dating-Universum. Mhm. Top, top, top. Und ich halte leider Gottes, and maybe it's a bias mittlerweile, weil es betrifft natürlich nicht alle, Männer grundsätzlich eher für unfähig. Ich treffe die und denke mir so,
aber schnell kommt das.
Ja, aber ganz schnell kommt das. Mhm. Auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Ja. Und das sind aber schon gelernte Sachen mittlerweile. Also diese Ebene von Red Flags, die so blub, 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 blub auf, und die aber für diesen Grund gibt, nämlich schon an einen erlernten Grund. Männer sind auch, weil sie teilweise so wenig von ihnen auch verlangt wird auf diesem Level, also was in emotionale Intelligenz betrifft, Kommunikationsfähigkeiten, feministisch Denken, Denkweisen, Flexibilität in die Richtung, da gibt es einfach da draußen genug, die absolut unfähig sind. Und das ist sofort der Red Flag für mich. Und da kommt, das wäre mir auch vor 10 oder vor 20 Jahren, wäre das kein Ausstoßgrund gewesen, wenn jemand so geredet hätte oder so mir Dinge erzählt hätte. Jetzt denke ich mir sofort, boah, nein, danke, tschüss. Und aber das ist vielleicht auch nicht gut, weißt du, Mann, aber ich bin ein bisschen zwischen den Welten momentan. Dann, was ich hier nicht predigen möchte, ist Männerhass, im Gegenteil. Ich hasse Männer überhaupt nicht, auch sonst niemand, aber es wird halt oft so auch geframed. Aber was uns schon klar sein muss, es ist wirklich eine Frage von, wie ziehen wir die Kinder groß und was bringen wir ihnen bei? Und ich finde, ganz zentral in der Frage ist auch, sage ich auch als Mutter von Söhnen, was ist eines der wichtigsten Lernziele von Buben? Sei kein Mädchen.
Ja, ja.
Du bist ein Bub, weil du bist kein Mädchen, darum darfst du nicht sein wie ein Mädchen. Also kleine Burschen lernen schon, du darfst nicht laufen wie ein Mädchen, du darfst nicht weinen wie ein Mädchen, du darfst nicht anziehen wie ein Mädchen, du darfst die Farben nicht aussuchen, du darfst die Haare nicht haben wie ein Mädchen.
Du darfst nicht über deine Gefühle reden, was dann später im Dating zum Problem wird, weil vielleicht die reflektierte Frau, die von dir was will, sich wünschen würde, dass du den Mund aufmachst und dass du reden kannst. Und ich sehe einfach in dem, was ich an Männern getroffen habe in den letzten Jahren, wie viel da drinnen ist, weil das gar nicht von ihnen verlangt wird. So, die glauben, sie kamen ja auch lang damit so durch. Sie mussten quasi providen und irgendwie männlich sein und cool und bla vielleicht. Aber ganz viele Dinge, die jetzt Frauen von ihnen wollen, die sind sich gar nicht gewöhnt.
Wir haben die nicht gelernt.
Sie haben sie nicht gelernt. Und je jünger, das ist das Entscheidende.
Desto wir besser. Haben sie nicht gelernt. Quasi, desto flexibler und je älter, also alles, was so Ende, Mitte 50, Ende 40, Anfang 50, anderes Game. Unterschiedliche Generationen ist merkwürdig.
Du musst einfach unter 30 daten, Asta. Nein,
meine daten. Aber das unter 40.
Lieben, ich würde wahnsinnig gerne stundenlang über, über Feminismus reden. Ich glaube, dass die Geschichte, die wir lesen, möglicherweise eher auch eine Reflexionsfläche ist. Nicht?
Schauen wir mal.
Wir werden sehen. Ich kann das jetzt so ad hoc nicht beantworten, weil das ist schon Zeit her, dass ich die Geschichte erzählt habe. Aber wie könnten wir den Spagat von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, zum Thema Samenspende? Das ist die Kategorie der Geschichte, ist nämlich Samenspende.
Naja, das kriegen wir schon hin.
Wir haben die Regeln noch nicht erklärt. Vielleicht sollten wir die Barbara noch ins Boot holen.
Müssen wir kurz noch sagen, was
genau. Ich tun muss, ja? Ich beginne jetzt, diese fantastische Geschichte zu lesen. Und jeder hier am Tisch, die übernehmen will und weiterlesen will, sagt Drama Carbonara Baby und bekommt das Heft.
Dankeschön.
Und liest weiter.
Okay.
Wir unterbrechen einander, wir kommentieren. Wir
darf reinquatschen, wenn du liest?
Immer rein. Okay. Immer reinquatschen. Wir werden uns da jetzt durchwursteln durch diese Geschichte und wir werden das abhandeln. Und wir werden darüber reden, was wir gut und nicht so gut finden. Oder was wir uns denken, halt einfach. Samenspende. Samenspende.
Okay. Was Top-Erklärung denken
wir? Samenspende.
Okay. Ja, mir fällt da ein in Richtung Feminismus. Ja. Ich glaube, dass das ein Horror-Szenario ist für so Manosphere-Leute, dass Frauen irgendwann beschließen und sagen, ja, wir brauchen ja echt die Männer gar nicht. Wir machen einfach einen Kühlschrank, Tiefkühltruhe, größere Tiefkühltruhe voll mit entsprechendem Inhalt und damit ist die Mankind saved.
Safe.
Who needs this man?
Ja.
Weißt du?
Also deine Anti-Männer-Vibe ist halt schon stark, muss ich sagen.
Sorry. Ich meine es gar nicht so böse. Okay. Aber ich versuche den Spagat herzustellen
Aber ist euch klar, dass in schwierigen Zeiten immer mehr Mädchen geboren werden?
Das ist so, gell? Das ist so arg.
Ja. Da gibt es wirklich gute Studien dazu. Also wenn sowas ausbricht wie eine Hungersnot oder Krieg oder so. Also wenn es wirklich ganz, 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 ganz hart wird, evolutionär, werden mehr Mädchen geboren als Burschen. Weil sie eigentlich das schwächere Geschlecht sind.
Die Burschen.
Ja, ist tatsächlich so. Und ich glaube, es gibt sogar, also da bin ich jetzt keine Biologin oder so, aber es gibt gar nicht so wenig Studien, die darauf hindeuten, dass das Mütter zum Teil wissen. Wenn zum Beispiel ein männliches Baby weint, nimmt es die Mutter schneller hoch, als wenn ein weibliches Baby weint. Sie werden auch öfter gestillt und all diese Dinge. Also sie sind das schwächere Geschlecht. Also was ja logisch ist, weil sie nur ein Set haben in der DNA. Das heißt, wenn das nicht hinhaut, dann ist es schwierig. Das heißt eigentlich, Mädchen sind die widerstandsfähigeren Säuglinge. Also in schwierigen Zeiten werden wir ein Mädchen geboren, weil die Chancen, dass sie es überleben, auch wenn es schwierig ist, sind höher.
Und die hackeln noch mehr nachher, wenn es größer sind.
Ob das evolutionär ein Grund war, weiß ich jetzt nicht. Aber
das, die Weitergabe von Wissen ist ja auch was, das bei den Frauen liegt dann. Also vielleicht auch das im evolutionären Sinne.
Du meinst die Menopause, weshalb wir bei den Frauen die Menopause erfunden haben. Auch das ist übrigens interessant, oder? 5000 Säugetierarten und nur 3 kennen die Menopause. Eigentlich crazy, oder?
Crazy. Was sind Menschen, Elefanten und
Wale.
Crazy, okay. Alles mit größeren Gehirnen.
Ja. Alle, die in Herden leben. Es geht um die Komplexität der Herde. Also das ist offensichtlich etwas, das die Forschung herausgefunden hat, dass wenn eine Zusammenkunft komplexer organisiert ist,
ja, klar, soziale
dann
Struktur
brauchst
quasi.
Du Weibchen, die weitergeben, auch über den Moment der Möglichkeit einer Geburt hinaus. Und das Interessante ist, dass sowohl die Elefanten als auch die Wale zum überwiegenden Teil matriarchal geführt werden. Das heißt, die Herde wird meistens von einem Weibchen geführt, nicht von einem Männchen.
Und damit stürzen wir uns
in diesem Sinne,
fantastische Geschichte, wo es um
die Kategorie Samenspende,
geht.
Auch hier ein Weibchen geführt. Also die Geschichte wird erzählt von der Leonie K. und sie ist 29. Der Titel lautet, diese Idee stellte unsere Freundschaft auf die Probe.
Okay.
Okay.
Da braucht es jetzt irgendeinen Soundeffekt. Da.
Okay. Ich gehe mal in die Unterüberschrift, vielleicht hat das fragende Gesichter. Antonia, Johanna und ich sind seit unserer Kindheit eng befreundet.
Das sind Tirolerinnen fix.
Ja?
Das hört sich schon sagen, ja.
Antonia, Johanna. Während Antonia und ich schon länger verheiratet sind, hat Johanna sich als lesbisch geoutet und lebt mit ihrer Freundin Jasmin zusammen.
Lustig, ich habe gedacht, Antonia und sie sind miteinander verheiratet. Okay.
Die Leonie ist verheiratet und die Antonia ist
aber
verheiratet.
Während wir zwei schon länger verheiratet sind, könnte ja auch heißen, wir sind miteinander verheiratet.
Ja, ja, dass die miteinander verheiratet sind.
Ja, während Zeit, Antonia und ich schon länger verheiratet sind. Ja, nein. Ja.
Ah.
Aber die Jasmin ist wenigstens lesbisch.
Na gut, okay. Also Jasmin hat sich als lesbisch geoutet. Wie geht's weiter?
Allerdings wird sie von ihrer Mutter wegen eines Enkelkindes sehr unter Druck gesetzt. Obwohl die beiden eigentlich gar kein Kind möchten. Als sich Tom und Reik, haben wir länger nicht gehabt den Namen, Reik, unsere Männer, in Weinlaune spontan als Samenspender zur Verfügung stellten, gab das Ärger.
Ui.
Gut, verstehe ich aber auch.
Schwierig. Ja, ja, finde ich extrem schwierig.
Ich finde es, ja.
Vor allem, wenn die beiden Männer das so beschließen.
Ja, ja, das machen wir.
Du,
machen wir einen Dreier.
Ja, also, genau.
Gehen wir rein in die Geschichte.
Ich kannte Antonia und Johanna mein Leben lang. Wir waren in derselben Eigenheimsiedlung in direkter Nachbarschaft aufgewachsen. Man nannte uns die Unzertrennlichen. Im ersten Studienjahr war Antonia mit Reik zusammengezogen. Johanna wurde von Tom umschwärmt und ich glaube damals, mich in Sven verliebt zu haben.
Ui.
Wir kannten uns alle schon lange durch den Skisportverein Tirol.
Ich sag's ja.
Du hast völlig recht gehabt, es ist eindeutig Tirol.
Aber, aber sehr bald hatte sich herausgestellt, dass es sich von meiner Seite aus doch nicht um die wahre Liebe handelte. Mit Sven.
Also Sven ist im Wind.
Okay. Sven war mir zu weich, zu süß, zu nett.
Schade, das ist aber ein Macker.
Für meinen Geschmack strahlte er zu wenig Männlichkeit aus.
Bist du
denn?
Ja, da muss man sofort
intervenieren. Entschuldigung. Also. Welcome. Zu weich. Ich begriff, dass Tom der Mann war, auf den ich abfuhr. Er war ein kerniger Typ, eine raue Schönheit mit Ecken und Kanten.
Eine raue Schönheit. Das ist
ein patriarchales Arschloch. Okay, weiter.
Einer, der bei einer Frau einen Schwarm Schmetterlinge im Bauch erwecken konnte, wenn er ihr nur zu tief in die Augen blickte. Zumindest hatte er diese Wirkung auf mich gehabt. Johanna dagegen schien mit zunehmender Zeit in ihrer Beziehung mit Tom unzufrieden zu sein. Also, warte mal.
Also wird ein bisschen komplizierter.
Also die Leonie, ich fasse zusammen. Die Leonie, die die Geschichte erzählt, ist offensichtlich verliebt in den Partner ihrer Freundin. Ihre Freundin heißt Johanna und der Partner heißt Tom.
Ja.
Und die raue Schönheit, er. Mhm. Ja, genau. Also die Leonie ist...
Ich will nur wissen, wer die Lesbe ist.
Leonie. Das kommt erst.
Antonia.
Ja, das war doch in der Unterüberschrift, wurde jetzt doch schon
genannt. Während Antonia und ich schon länger verheiratet sind, hat Johanna sich als lesbisch geoutet.
Johanna ist die Lesbe.
Aha. Mhm.
Kennen sich alle aus?
Ja.
Well, cool. Brauchst du ja grafisch und süßes
Organigramm wäre wieder mal
also
gut.
Also sie ist mit Reik zusammen, findet den aber nicht so geil, weil der nicht so männlich ist wie dieser Tom.
Das
aber
Sven.
Das ist der
das war doch
von
Sven.
Dem
im ersten
Wow. Drei Sätze in der Geschichte.
Im ersten
niemand kennt sie
Entschuldigung.
Aus.
Also im ersten Studienjahr war Antonia mit Reik zusammengezogen.
Ja, okay.
Aber das war die Antonia.
Also es gibt dieses Dreiergespann.
Ja.
Leonie, Antonia und Johanna, diese drei Frauen.
Ja.
Dann gibt es da zwei Männer dazu, den Tom und den Reik.
Und den Sven.
Der Sven ist abgeschossen,
Sven
weil
ist
er war zu weich.
Völlig sinnlos. Niemand weiß, warum er in dieser Geschichte ist.
Weil er zu weich war und wir wollen zeigen, also, dass sie eine raue Schönheit möchte.
Okay.
Und das ist der Tom.
Der Tom ist die raue Schönheit.
Okay.
Ein kerniger Typ, eine raue Schönheit mit Ecken und Kanten.
Ja. Yeah.
Mit Schmetterlingen, bla.
Mhm. Mhm. So, ich lese jetzt weiter. Drama kann man nachher nicht. Das wird mir sonst zu kompliziert, ich muss das selber schauen.
Warte mal, zumindest hatte er diese Wirkung auf die andere.
Zumindest dann, genau, habe ich.
Ja, okay.
Gut, Leute, also habt es am Schirm, ja?
Ja,
okay, gut, okay. Johanna dagegen schien mit zunehmender Zeit in ihrer Beziehung mit Tom unzufrieden zu sein. Trotzdem hatte ich lange nicht den Mut aufgebracht, um offen mit ihr darüber zu reden. Ich wollte nicht diejenige sein, die ihr Tom ausredete. Wie hätte das denn ausgesehen, wenn ich mich kurz darauf für ihn interessiert? Es war schließlich Johanna selbst, die mich mit einer unerwarteten Beichte überraschte. »Du kannst Tom haben«, platzte es aus ihr heraus.
Aha.
»Wie kommst du denn darauf, dass ich ihn überhaupt will?«, stammelte ich, ertappt. »Das sieht ein Blinder, Leonie. Du bist verknallt in Tom. Und zwar schon lange. Wahrscheinlich hast du dich nur auf Sven eingelassen, weil Tom zu jener Zeit mehr an mir interessiert war. Aber er hat mir gegenüber nie ein Geheimnis daraus gemacht.« Wie cool er dich findet.
Oh,
die 13, oder was?
Oh, eingefädelt.
Was ist mit dir? Hakte ich mit klopfendem Herzen nach. Jetzt brauchen wir wieder das Geräusch. Dam, dam, dam.
Dun, dun, dun.
Ich bin lesbisch.
Okay. Schockte sie mich schließlich.
Mit weit aufgerissenen Augen starrte ich meine Freundin an.
Du?
Aber Johanna, du hast dich immer für Jungs interessiert. Du bist fest mit Tom verbandelt. Wie kannst du da lesbisch sein? Überschlug sich meine Stimme fast. Mhm. Glaub mir, ich bin nur mit Tom zusammen, weil ich testen wollte, wie es sich für mich mit einem Mann anfühlt, erklärte mir Johanna. Aber aus deinem Test sind inzwischen einige Monate geworden, erinnerte ich sie. Stimmt, denn bisher hatte ich nicht den Mut, preiszugeben, wie ich wirklich ticke, gab sie zu. Und wieso jetzt auf einmal, bohrte ich nach.
Aha.
Tom hat ein Recht auf die Wahrheit. Ich empfinde einfach nichts für ihn. Am Anfang dachte ich, so ein Kribbeln im Bauch zu spüren, wenn er mich geküsst hat, aber das war ein Irrtum. Mhm. Das Kribbeln entwickelte sich mehr und mehr zu einem unbehaglichen Magengrummeln.
Happens.
Okay. Also ja. Sie speibt sich an, wenn er sie küsst. Okay.
Magengrummeln.
Magengrummeln.
Und maybe hat sie auch eine Frau kennengelernt.
Noch schlimmer ist es im Bett mit ihm, verriet sie mir. Ist er etwa brutal zu
nein,
dir?
Nein, Kamone hat halt einen Penis.
Wollte ich besorgt von ihm wissen. Nein, nein, ganz und gar nicht. Ich denke, dass Tom ein guter Lover ist. Jede andere Frau würde in seinen Armen vermutlich voll Lust vergehen. Aber mich stören sein männlicher Geruch.
Oh, wow.
Und seine Bartstoppeln.
Klar, deshalb hat es ja auch noch nie einen Orgasmus.
Naja, jedenfalls nicht mit ihm. Bekannte Johanna. Und mit wem dann, wollte ich schließlich von ihr wissen. Bisher gibt es keine reale Person. Momentan begnüge ich mich mit Zeitschriften, in denen ich nackte Frauen bewundern kann.
Oh, wow. Aber das ist vor Internet dann, oder?
Da klappt es auch mit meinem Höhepunkt. Das habe ich Tom gestern ganz offen gesagt. Er war nicht sehr überrascht.
Ja, schau.
Aha.
Und auch nicht böse auf mich. Er hatte schon längst geahnt, trotz der Bartstoppeln. Wir haben beschlossen, Freunde zu bleiben, denn wir mögen uns trotz allem immer noch sehr, erfuhr ich von ihr.
Und er findet es auch ein bisschen geil wahrscheinlich.
Er findet es wahrscheinlich geil. Mhm. Und wenn sie jetzt gesagt hätte, sie ist in einen anderen Typen verliebt.
Problem.
Problem.
Frau.
Ich stehe auf Frauen.
Ach, geil.
Ist gut.
Ja, ja. Rama Carbonara Baby.
Ist geil, auf jeden Fall.
Ja, sehr gut gelesen.
Na,
sehr,
wirklich, sehr also, da, ich bin so da so drin in der Geschichte.
Wahnsinn.
Sehr gut.
Glühende Blicke flogen zwischen uns hin und her, steht da als Zwischensatz.
Okay, aber wo warst du?
Genau hier.
Da.
Hier, bei dem Absatz.
Okay. Also. Was Johanna mir gerade erzählt hatte, brachte mich ganz schön durcheinander. Dass sie lesbisch war, daran würde ich mich rasch gewöhnen. Wir standen uns schon so viele Jahre sehr nahe. Und das würde auch so bleiben. Egal, ob sie auf Frauen stand oder auf Männer. Aber die Nachricht, dass Tom wieder zu haben war, hatte mich schon sehr nervös gemacht.
Mhm.
Zeitsprung. Nachdem
was ist Handlungslücke oder was ist jetzt?
Zeitsprung.
Ja. Eine Sekunde oder 30 Jahre.
Wir können es für heute gerne Handlungslücke nennen.
Handlungslücke.
Wow, danke dafür.
Okay.
Handlungslücke.
Mhm.
Nachdem Johanna mir ihr Herz ausgeschüttet hatte, sah ich keinen Grund, noch länger mit Sven liiert zu bleiben. Ich trennte mich von ihm.
Boah.
Daraufhin wollte Sven nicht mehr zu unserem Freundeskreis gehören.
Also ich sagte was, wäre ich Deutschlehrerin, und das war ich ein paar Jahre meines Lebens, würde ich diesen Aufsatz aber sowas von in Grund und Boden korrigieren und ganz groß nicht genügend drüber schreiben. Das ist
weil, warum denn?
Einleitung und Anfang mit dem Mittelteil überhaupt nicht zusammenpassen. Ich meine, das ist ultra kompliziert erzählt von No Fucking Reason. Also das hättest du viel sinnvoller und stringenter erzählen.
Das schreibt
können.
Dir halt auf, wer ist.
Wir haben schon Organigramme gemacht von Leuten, weil wir völlig verwirrt waren. Ja, also aufpassen.
Ja, okay.
Okay. Also, hier, Sven hat sie jetzt, und der will aber auch jetzt nicht mehr zum Freundeskreis gehören. Er ist raus.
Ja, okay.
Er verschwand aus meinem Leben und ließ sich nicht einmal mehr im Skisportverein blicken.
Schau. Ich glaube, der kommt als Samenspender wieder.
Als Samen kommt er wieder.
Aber.
Hat uns Samen zurücklassen.
Bestimmt.
Der Onan lässt alles fallen. Aber sein Platz in unserem Sechserpack blieb nicht lange unbesetzt.
Sechserpack.
Wow.
Das ist kein zufälliges Wort.
Okay.
Johanna stellte uns relativ zügig Jasmin, ihre erste große Liebe, vor.
Oh.
Antonia und Raik heirateten einige Monate später.
Die gibt es auch noch, genau.
Genau, ja. Bei Tom und mir funkte es schon im nächsten gemeinsamen Skiurlaub.
Wo sonst? Aha.
Wie immer waren wir zu sechst unterwegs. Waghalsig, wie Tom und ich waren, wenn es ums Skifahren ging, nahmen wir beide nur die steilsten Pisten. Mit rasendem Puls trafen wir im Tal wieder aufeinander. Glühende Blicke flogen zwischen uns hin und her.
Das ist eine Sexmetapher, gell? Okay.
Aber das ist in das Tal.
So und dann wieder rauf.
Und dann so außer Atem. So zusammen.
Ja. Ich glaube, das ist ernsthafte Sex.
Toll.
Du als Tirolerin machst das nichts mit dir?
Doch, doch. Und dann, wenn man sich küsst und die Helme klacken und so. Also
ja, das ist Vorhelme.
Wow.
Das ist vor der Helmzeit.
She really feels it.
Also da hat es noch keine Helme gegeben in der Zeit.
Hä? Das ist jetzt ein bisschen unfreundlich. Okay, machen wir weiter.
Das sind die Stirnbänder aneinander.
Stirnbänder.
Okay, Moment. Also waghalsig, rasende Puls. Das Adrenalin in unseren Adern tat ein Übriges, wir küssten uns endlich. Es fühlte sich für uns beide himmlisch. Ich gestand Tom schließlich, dass ich schon lange in ihn verliebt war. Das ist mir nicht entgangen, Leonie.
Anders als die Tatsache, dass seine Freundin lesbisch ist. Aber gut.
Ja, das hat er nicht so schnell gemerkt. Aber hier ist, die haben Chemie, Chemistry. Um ehrlich zu sein, hatte ich auch ein Auge auf dich geworfen. Aber ich war eben auch verknallt in Johanna. Die Wahl zwischen euch beiden ist mir wirklich sehr leicht gefallen. Wirklich, Entschuldigung, freudscher Verleser. Die Wahl ist mir nicht leicht gefallen.
Ja,
ne?
Ja.
Ihr zwei seid extrem hübsch, ziemlich intelligent.
Aber nur ziemlich.
Ist egal.
Ziemlich intelligent und witzig sowieso. Na, wenigstens lustig. Ne? Ziemlich intelligent. Dass wir beide uns auf derselben Wellenlänge befanden, habe ich sofort gespürt. Johanna dagegen erschien mir unerreichbar. Und ich hatte keine Ahnung, wieso.
Weil sie lesbisch ist.
Okay. Das hat mich dermaßen gereizt, dass ich sie einfach erobern musste. Aber mein Glücksgefühl wurde je gedämpft, als ich das erste Mal mit ihr schlief.
Drama
Carbonara. Ich habe von Anfang an bemerkt, dass sie mir nur etwas vorspielt.
Das glaube ich einmal nicht, aber gut.
Da tut er jetzt aber auch so, oder? Als würde er da irgendwas wissen.
Ja, ja, geh bitte. Im Nachhinein ist leicht die Zeichen.
Ach so, ja, damals hat sie ja so komisch gestöhnt. Okay. Ich hab's genau gewusst.
Ja.
So. Und ich habe auch gesehen, wie sehnsüchtig sie Frauen angeblickt hat. Im Bett lief mit zunehmender Zeit fast gar nichts mehr zwischen uns. Da ging mir allmählich ein Licht auf, berichtete Tom. Und wieso hast du nicht mit ihr darüber gesprochen? Wollte ich überrascht von ihm wissen. Ah, ich mochte Johanna trotzdem noch. Wir sind so lange befreundet. Ich wollte ihr einfach die Chance einräumen, sich selbst zu outen.
Was?
Oh Gott.
Ach so, guter.
Das ist ja
nett. Zum rechten Flexer.
Jetzt verstehe ich, warum ihr Alkohol ausschüttet bei diesem Podcast.
Ja, das ist schwer zu ertragen.
Also er sagt quasi, er wusste es eh schon.
Naja, aber er hatte die Zeit lassen, sich selbst nicht outen. Er ist ein guter.
Er ist ein ganz guter.
Ich habe damals gespürt, dass sie noch nicht so weit war.
Wow.
Also habe ich mich in Geduld geübt.
Ja, genau.
Oh, wow, erklärte er mir. Toms Worte hatten mich echt verblüfft, denn so viel Feingefühl hätte ich ihm nicht zugetraut.
Warte, ich muss kurz kotzen.
Und?
Loslaufen.
Komm mal auffischen da am Boden.
Ich hatte immer nur den rauen Kerl in ihm gesehen, nicht aber seinen weichen Kern. Die Kombination aus beiden faszinierte mich noch mehr. Jetzt stand unserer Liebe nichts mehr im Wege. Die Fronten waren geklärt. Johanna war ja in Jasmin verliebt und ich würde mit Tom glücklich werden.
Wie viel kann man denn über das reden?
Okay, Drama Carbonara, ich muss diese Geschichte jetzt zu Ende.
Wow.
Ich will jetzt zusammenstimmen.
Ich
will es lesen.
Aber glaubt ihr, dass er quasi, er hat ja alles schon gewusst vor ihr, hat er trotzdem immer noch mit ihr unfreiwilligen Sex gehabt?
Natürlich. Es lief ja nicht mehr viel.
Das hat er nicht gecheckt. Er hat gehofft,
nein,
dass es besser
doch,
wird.
Er hat doch das alles schon gesagt.
Ja. Er hat nur gewartet, dass sie sich outet.
Und ich würde mit Tom glücklich werden. In diesem Skiurlaub schliefen wir jede Nacht zusammen. Es knisterte und funkte nur so zwischen uns. Wir beide waren wie füreinander gemacht. Im darauffolgenden Sommer hatten wir auch geheiratet. heterosexuell. Oh. Handlungslücke. Einige Jahre später gab es unser Sechserpack immer noch. Es schien, als ob die Freundschaft zwischen uns unzerbrechlich wäre. Wir verbrachten nach wie vor viel Freizeit zusammen, Bowling, Spieleabende, Wochenendausflüge, Kurzurlaube. Ihr hört die Depression, die in dieser Aufzählung steckt.
Na gut. Ja, ja.
Antonio und Raik hatten sich...
Reinhaus, Carport.
Yes. Thermos. Antonio und Raik hatten sich gegen Kinder entschieden. Beide waren mit Leib und Seele... Investmentbanker!
Okay.
Hey, aber Karriere ist
ja, 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 Geld. Die Seele des Investmentbankings. Ja, ganz klar, okay. Mhm. Sie wollten ihre Karrieren vorantreiben und ansonsten das Leben in vollen Zügen genießen. Tom und ich hatten schon hin und wieder über Kinder gesprochen. Ich als Lehrerin hatte eh jeden Tag Kids um mich herum. Tom fehlte eine Familie momentan noch nicht. Sein Job als IT-Spezialist war sehr anspruchsvoll. Wenn er von der Arbeit kam, wollte er von mir verwöhnt werden.
Voll, ich wollte sagen, ein Blowjob.
Ich wünschte mir unbedingt eigene Kinder, aber ich fand auch, dass wir uns mit Ende 20 mit der Familienplanung noch Zeit lassen konnten. Und Johanna und Jasmin hatte ich mir in Bezug auf Kinder bis dahin überhaupt keine Gedanken gemacht. Die beiden hatten in unserer Gegenwart auch nie über das Thema gesprochen. Aber Johannas Mutter wünschte sich sehnlichst Enkelkinder, ständig lag sie ihr damit in den Ohren, wie Johanna mir gequält berichtete. Papa sagt zu dem Thema nichts. Er findet, dass Jasmin und ich allein entscheiden sollen, ob wir eine Familie gründen.
Was?
Was für ein fortschrittlicher Mann. Und das in Tirol. Na gut. Aber Mama will unbedingt, dass ich ein Kind bekomme. Daran arbeitet sie seit Jahren. Wie genau? Inzwischen hat sie Jasmin auch soweit, sprudelte es aus meiner Freundin heraus. Und wie hat deine Mutter sich das im Detail vorgestellt? Hat sie auch schon einen passenden Samenspender im Visier? Wollte ich von ihr wissen. So in etwa. Mama hat sich allen Ernstes im Internet darüber sachkundig gemacht, wie man als Frau relativ unkompliziert an einen Samenspender kommt und wo man sich künstlich befruchten lassen kann.
Ist gar nicht so unkompliziert, nämlich befürchte. Aber ja.
Es gibt offensichtlich viele Männer, die anderen Menschen den Traum von einem Kind erfüllen möchten.
Oh,
wow.
Ich sage nur Netflix-Doku von diesem Typen. Ja. Der irgendwie tausende Male sein Sperma
Doktor,
verteilt hat. Ja, dieser blonde, wo alle Kinder gleich.
Ja, ja.
Aber so geil, dass quasi das Narrativ ist, dass diese Männer so Geschenke machen.
Mhm.
Ja,
sie wollen den Frauen den Wunsch erfüllen.
Ja, diese guten
so
Männer.
Sie sind so feinfühlig.
Johanna weiter. Ich weiß ja noch nicht einmal, ob ich mir überhaupt ein Kind wünsche. Wenn Mama sich diesbezüglich nicht ständig einmischen würde, wäre das Thema bei Jasmin und mir vielleicht nicht aufgekommen. Bekam ich von Johanna zu hören. Wenn ich dich eben richtig verstanden habe, wäre Jasmin für ein Kind bereit, warf ich ein. Sagen wir mal so, sie hat sich von meiner Mama bequatschen lassen, aber Jasmin soll das Kind ja nicht bekommen, sondern ich. Mama will um jeden Preis Oma werden.
Aha.
Ja, biologische Oma, muss man glaube ich ergänzen. Und falls es mit Jasmin und mir irgendwann nicht mehr funktioniert, will sie jetzt schon sicher gehen, dass ihr das Enkelkind erhalten bleibt. So sieht es aus, wettete Johanna. Krass! Aber die Entscheidung.
Steht das da?
Aber die Entscheidung liegt letztendlich bei dir. Wenn du kein Kind möchtest, muss sich deine Mutter damit abfinden, erwiderte ich. Das sagst du so einfach. Du siehst ja auch ihr Gesicht nicht, wenn ich ausweichend auf ihr Drängen reagiere. Sie weint sogar. Mit anderen Worten. Mama setzt mich voll unter Druck. Wenn ich ihr schon keinen Schwiegersohn bieten kann, will sie wenigstens ein Enkelkind. Keine einfache Situation für meine Freundin, muss ich zugeben. Johanna,
auch keine einfache Situation für sie, oder? Stell dir vor, dass die Mutter, die ganze Zeit so in den Ohren liegt mit dem so egoistische Scheiße einfach. Okay.
Ja, aber Johanna liebt ihre Eltern. Sie war schon immer darauf bedacht gewesen, die beiden nicht zu enttäuschen. Dass sie letztendlich nicht die Tochter war, die sich vor allem ihre Mutter gewünscht hat, das ist zu schwer.
Ja. War ein lesbisch, oder?
Ja, war halt lesbisch, ja.
Ja,
was
soll man
sagen?
Das
ist nicht die Tochter, die ich mir gewünscht habe.
So,
also, weil es ist mir immer urwichtig, mit wem meine Kinder schlafen. Also,
ja.
Falls ihr das nicht gewusst habt.
Ja. Naja, es geht ja darum, sie hätte das so gerne ein Kind.
Ja, deswegen. Hast du wegen die Gene?
Wegen die Nachbarn.
Wegen die Nachbarn.
Ich höre den Tirol, sehr schön.
Tirol halt.
Deshalb würde sie sich die Entscheidung, ob sie ein Kind bekommen wollte oder nicht, auch nicht leicht machen. In jedem Fall musste sie es aber.
Habt ihr es nicht, oder?
Mit Jasmin besprechen. Ah, immerhin.
Ach, was?
Ja, doch. So, aber jetzt wir kommen endlich zum Problem. An einem Samstag hatten Antonio und Raik, die unproblematischen Skiurlauber, zu einer Grillparty eingeladen. Seit kurzem waren sie stolze Hausbesitzer. Wir alle hatten beim Einzug kräftig mitgeholfen und nun sollte es gemeinsam gefeiert werden. Es war schon kurz vor Mitternacht nach einem heißen Sommertag. Funkelten die Sterne im Himmel. Wir hockten weinselig noch draußen im Garten und genossen den lauen Nachtwind, der die Blätter der Obstbäume sachte rascheln ließ.
Mama Carbonara, Baby.
Und ich muss da, ich habe mit dem Augenwinkel rüber geschielt und da ist ein Foto, das ja, ist das keine heiße,
können wir zeigen, können wir zeigen?
Keine
das
heiße das, Sommernacht.
Das ist doch ein Skiurlaub.
Es gibt ein Foto.
Das ist Skiurlaub.
Symbolbild.
Das sind
Symbolbild, Lesben, Freundeskreis.
Fünf Personen mit Ski. Brillen.
Das ist die Lesbe.
Ich weise darauf hin, dass keiner einen Helm trägt. Das sind alle Hauben.
Ja, ja.
Das sind Hauben.
Diese großen Skibrillen, die werden dann so aneinander.
Aber die haben einfach extrem eine gute Zeit miteinander.
Aber ist das schon KI generiert? Von wann ist die Zeitung?
Na, das haben wir noch nicht.
Na, haben wir schon gehabt. Wir haben schon Bilder gehabt.
Na, ich glaube, das ist spannend.
Aber hier hätte ich jetzt...
Da müsste ich jetzt über Impressum schauen. Wann ist
ja, da steht...
Die Skibrillen kommen verdächtig groß vor. Verdächtig groß.
Get Image.
Alright. Open AI.
Weinselig.
Was für ein romantischer Abend, säuselte ich. Tom saß nah bei mir. Er zog mich noch näher an sich und knabberte zärtlich an meinen Ohrläppchen.
Aha.
Reik hatte den Arm um seine Frau gelegt und wiegte sie sanft hin und her. Nur Johanna und Jasmin wirkten irgendwie steif. Unlocker, da die männliche Energie fehlt. Die so locker macht. Sie saßen zwar nebeneinander, berührten sich aber nicht. Schon den ganzen Abend waren sie ziemlich still gewesen. Gibt es etwas, worüber ihr sprechen möchtet? Hakte ich schließlich nach. Wir sind übereingekommen, eine Familie zu gründen, platzte es aus Jasmin heraus. Ach, stieß ich irritiert hervor. Johanna blickte mich. So ein bisschen Loriot-esque. Ach. Johanna blickte mich in gewohnt gequälter Art an, wenn es um dieses Thema ging. Solltet ihr da nicht glücklich sein? Ja. Leider wirkt ihr gar nicht so, sprach Antonia aus, was ich dachte. Vor einigen Tagen erst hatte mir Johanna nämlich gesteckt, dass sie sich gegen Nachwuchs entschieden hatte.
Ah.
Zwei Frauen konnten nun mal kein Kind zusammenzeugen. Okay. Und alles andere wäre für sie unnatürlich, waren ihre Worte gewesen.
Die Worte der Lesbe?
Waren ihre Worte gewesen. Ja. Also Ich glaube, dass, ja.
Okay.
Ja, die Lesbe hatte gesagt, nein. Der Gedanke, sich den Samen eines Mannes nach bestimmten Kriterien auszusuchen, was laut der Recherche ihrer Mutter in verschiedensten Samenbanken möglich war, hatte Johanna erschreckt. Das ist ja wie in der Tierwelt, wo man eine Zuchtstute mit dem Samen eines preisgekrönten Hengstes befruchtet, um... Sie hatte nicht weitersprechen können, denn sie war in Tränen ausgebrochen.
Lieber das ungenügende Sperma von irgendeinem random Stranger.
Es gibt ein Foto und bin es nur ich oder sind die Schwestern?
Ist das nicht Mutter und Tochter?
Oder?
Also, ja, Mutter und Tochter könnte alles sein.
Somehow verwandt,
also
oder?
Ich sehe der Mutter und Tochter, I'm sorry. Oder Tante
ja,
und
sehr ähnlich.
Sie schauen nicht aus wie ihr Liebespaar.
Und die darauf sind eindeutig älter, also wirklich weit älter als
Aber die schauen doch sehr ähnlich aus.
Ja, aber kennst du nicht diesen TikTok, Instagram, wo man trennt, wo man raten muss, ob sie zusammen sein oder Geschwister?
Doch.
Ja.
Doch, kenne ich.
Mhm. Ja. Also die sind Geschwister auf jeden Fall.
Oder Mutter und Tochter.
Also. Wie in der Tierwelt. Tränen. Daraufhin hatte ich sie tröstend in den Arm genommen. Wir hatten uns lange unterhalten. Bevor Johanna gegangen war, hatte ich ihr das Versprechen abgenommen, sich nicht länger von ihrer Mutter unter Druck setzen zu lassen. Wieso dieser Sinneswandel, wollte ich nun von ihr wissen. Das mit der Samenbank ist definitiv vom Tisch. Aber wenn ich einen Mann finden würde, den ich gut kenne, dann würde es sich für mich einigermaßen normal anfühlen, erwiderte sie. Und wo willst du diesen Mann finden? Hakte Antonia prompt nach. Daraufhin richtete Johanna
Blick in die Runde.
Abwechselnd ihre Blicke auf Tom und Reik.
Ja, aber sie will dann den Akt vollziehen, oder was ist der Plan?
Das kann ja genauso
befruchtet. Das kann man ja trotzdem mit der Spritze machen.
Kannst ja befruchtet werden, ohne Körperkontakt. Antonia und ich starrten die Mädels entsetzt an. Unsere Männer, die nun ebenfalls begriffen, was diese Blicke zu bedeuten hatten, grinsten geschmeichelt. Das ist nicht euer Ernst, stießen Antonia und ich unisono hervor. Ach, warum denn nicht? Wir kennen uns schon so lange, wir sind eng befreundet. Ich war einmal mit Johanna zusammen. Ich würde es tun,
Drama
sagte
Carbonara,
Tom.
Baby. Was?
Was finde ich alles so problematisch? Was
Mitte Column unten. Warf Tom ein.
Aha, okay.
Er findet's geil.
Ja, ja. Okay. Und er war schon mal mit ihr im Bett, also insofern, what's the matter?
Sie hat zwar nicht performt, so wie er es wollte.
Ich meine, er hat ja dann ein Kind. Ich verstehe diese Kurzsichtigkeit
Nein,
nicht.
Nein, die Frauen haben dann ein Kind. Er hat kein Kind.
Danke für die Aufklärung.
bist ja betrunken, fuhr ich ihn an. Bin ich nicht, protestierte er. Du möchtest also mit Johanna ein Kind zeugen, aber wenn wir uns über eigene Kinder unterhalten, blockst du ab, warf ich ihm vor. Ich möchte auch immer noch kein eigenes Kind. Es geht hier mal für ein Baby, für Johanna und Jasmin, hielt er mir vor.
Bleib doch für immer ein Baby.
Okay, aber du wärst ja trotzdem der biologische Vater.
Ja, wir hätten keine Hoffnung.
Wie? Genau.
Das ist so. Wow.
Wie würdest du damit umgehen? Einfach so tun, als ob es dich nichts angeht? Bestürmte ich ihn. Jetzt beruhigt euch mal alle wieder, ihr beiden. Wir haben heute Abend reichlich Alkohol getrunken. Da können die Emotionen schon mal hochkochen.
Bei den Frauen.
Versuchte Antonia, die Wogen zu glätten. Du hast gut reden. Reik würde sich bestimmt nicht als Samenspender zur Verfügung stellen, wo er doch so gar nichts mit Kindern am Hut hat, brauste ich auf.
Als Investmentbanker.
Das stimmt nicht, Leonie. Ich würde natürlich als Samenspender fungieren, aber eben nur als das. Mehr will Johanna ja auch nicht.
Das ist der Traum aller Männer.
Zeuge die Kinder
freuen, aber dann keine Verantwortung für irgendwas. Herrlich, oder? Ja.
Mehr will Johanna auch nicht, wenn ich sie richtig verstanden habe, kam es von ihm. Spinnst du, Reik? Antonia funkelte ihren Mann wütend an. Hört auf, es war nur so ein blöder Gedanke. Ich will nicht, dass deswegen unsere Freundschaft zerbricht, schluchzte Johanna. Ah, das wird sie auch nicht. Wir sollten das ein andermal besprechen, wenn wir alle nüchtern sind, vor allem Reik und Tom. Die beiden fühlen sich freilich geschmeichelt, dass ihr sie als potenzielle Samenspender im Auge habt. Sie sind ja auch gute Typen. Aber so etwas will reiflich überlegt sein. Und es würde im Ernstfall ja auch Leonie und mich betreffen. Schließlich sind wir die Ehefrauen der beiden, hob sie hervor. Insofern haben wir da auch ein Wörtchen mitzureden, warf ich energisch ein. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, ein Kind zu adoptieren, wenn ihr unbedingt eins wollt. Das ist für ein lesbisches Paar in der heutigen Zeit nicht mehr unmöglich. Denkt mal darüber nach, riet Antonia den beiden. Danach beendeten wir den gemeinsamen Abend. Johanna und Jasmin zogen mit hängenden Schultern davon. Handlungslücke.
Tu die Zeitung ein bisschen runter, dass man ein schönes Gesicht sieht.
Pardon. Auf dem Nachhauseweg sprachen Tom und ich kein Wort miteinander. Ich verstehe dich nicht, Leonie. Wieso bist du sauer auf mich? Johanna steht nicht auf Männer. Ich bin mit dir verheiratet und ich liebe dich, versicherte mir Tom, als wir daheim waren. Das weiß ich doch, brachte ich mühsam hervor. Bitte.
Handlungslückenfrage. Angenommen, ein schwules Pärchen kommt auf euch zu, Freunde von euch, und würden euch fragen, ob ihr die Leihmutter sein
Hell
wollen.
Hell no, keinen Fall. Bist du
Depp? Schaut so geil. Da fühlen sie sich geschmeichelt. Hier. Also, no.
Aber in der Moment.
Aber ohne sich geschmeichelt zu fühlen.
Na, aber es ist nicht dasselbe, weil es Schwangerschaft,
natürlich,
Geburt.
Natürlich, Schwangerschaft ist crazy.
Und diese Geburt.
Aber, ja.
Also meine Eizelle maybe.
Ja,
aber die Eizellenspende ist sau anstrengend.
Aber die Eizelle hergeben, dass sie zusammengeführt wird in einer
anderen Leihmutter?
Leihmutter?
Ja, na, maybe, aber selber.
Na.
Fix nicht.
Na.
Leute, darf ich ganz kurz darauf hinweisen, dass das Gefährlichste, was momentan ein Mensch machen kann, ist, ein Kind auf die Welt zu bringen. Mhm. Natürlich ist es in Österreich nicht ganz so gefährlich, weil Gott sei Dank leben wir in einem Land mit einem guten, guten Gesundheitssystem. Aber es gibt Weltgegenden, da ist das Sterberisiko 1 zu 40.
Ja.
Und weltweit betrachtet ist das Sterberisiko 1 zu 90 von Schwangerschaft und Geburt. Also machst du mir ein Baby, ist für eine Frau like
crazy.
So, ja? Wir zerstören unseren Beckenboden, unsere Rückenmuskulatur, unsere Venenstruktur,
unsere Bankkonten, maybe.
Unsere Zähne. Also selbst wenn wir es hergeben nachher. Also der Körper.
Das ist crazy. Ich wollte nur das nur umdrehen, also kurz. Das war jetzt nicht so, dass ich...
Wir wollen nicht Leihmutter sein.
Passt.
Ein befreundetes, passt, schwules Pärchen. Ja? Okay. Ich habe auch nicht gesagt, dass wir beide niemals ein Kind zusammen haben werden. Wir hatten uns doch nur darauf geeinigt, noch etwas zu warten, fuhr er fort. Auch das weiß ich, gab ich zurück. Johanna bedeutet mir etwas. Und? Dir auch. Wir sind seit Jahren so eng befreundet. Du musst dich doch noch an unseren Schwur erinnern. Einer für alle. Alle für einen. Und jetzt wäre die Zeit zu beweisen, dass wir noch dazu stehen. Wir können unserer besten Freundin in einer ganz schwierigen Situation helfen. Oder möchtest du Johanna nicht helfen?
Aber ich
bohrte Tom.
Also, ich muss zugeben, es ist extremes Gaslighting, aber ich muss zugeben,
was?
In dieser Situation, wenn ich mich da reinfühle, dass der Tom und Reik sagen, ja, warum nicht, kann ich, don't kill me, aber ich kann es verstehen. Weil für sie ist es das Leichteste, die spritzen einmal in so einen Becher rein und haben dann ja trotzdem dieses, wir sind Freunde, wir sehen uns trotzdem, also sie sehen ein bisschen, also es ist jetzt keine anonyme.
Es ist halt mega kurzsichtig.
Es ist so romantisiert. Aber es ist romantisiert und mit der Kurzsichtigkeit eines Reiks oder eines Toms verstehe ich, dass sie sagen, ja komm, und die, wenn die das, das wünschen, bevor sie sich von einem fremden Mann, dann doch lieber meinen Premium-Samen. Sorry, kann mir gerade...
Okay, Hashtag Premium-Samen.
Aber was genau verstehst du jetzt?
Ich verstehe, dass Typen Männer...
Finden, let's do it.
Ja,
okay.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Wenn ihr jetzt meine männliche Seite da beleuchtet, dann kann ich immer das...
Aber das würde in so einem Fall ja auch heißen, dass gewisse Pflichten damit einhergehen.
Eben
das
nicht. Immer abtreten.
Eben nicht. Ja, die muss man aktiv abtreten und das lesbische Paar muss zustimmen, dass du es aktiv abtrittst. Also du kannst nicht einfach sagen, ja, ich zeuge dieses Kind und I don't fucking care.
Aber wenn die jetzt dieses, denn die Jasmin und Antonia jetzt zu einer Samenbank gehen, haben sie ja dann nachher auch nicht den Anspruch darauf, dass noch jemand...
Ja, ja, aber das ist eben der Vorteil einer Samenbank.
Ja,
also
wenn
du
das
in deinem Freundeskreis organisiert, musst du das alles juristisch ausmachen, wie du es genau handhabst.
Ja,
und das ist dann eben nicht ganz so einfach und es ist vor allem dann nicht ganz so einfach, wenn das Kind aufwächst und der Vater ist im Freundeskreis.
Mhm.
Weil der hat dann natürlich möglicherweise, sie oder er, gewisse
Feelings.
Ideen und Feelings und... Und da hatte ich als, oder hätte ich als Ehepartnerin vielleicht auch das Gefühl, da entstehen ja nicht nur, super, da entsteht ein Kind, sondern da entstehen ja auch Verpflichtungen. Mhm. Und natürlich will dann möglicherweise der Mann gewisse, weiß ich nicht, Kohle, Ressourcen, Infos, was immer für das Kind zur Verfügung stellen. Also von dem her ist, so sehr ich verstehen kann, dass man im privaten Freundeskreis sagt, okay, let's do it, so sehr ist auch klar, die langfristigen Konsequenzen muss man sich gut überlegen.
Also,
und gut sortieren, auch juristisch gut sortieren.
Ich würde es urweird finden, wenn mein Partner das vorschlagen würde. Ganz weird. So,
na. Einer anderen Freundin ein Baby machen?
Ja.
Ich würde es nicht zwingend weird finden, aber ich glaube, was mich an der ganzen Geschichte ein bisschen aufregt, ist die Tatsache, dass es nicht gut zu Ende gedacht ist. Was bedeutet das juristisch? Auch für die Kinder und für die
eben anderen. Aus einer rein pragmatischen Ebene würde ich mir denken, wie das würdest du machen? Also es würde mich total irritieren, wenn mein Partner das als reale, also in so einer Konstellation wie in dieser Geschichte so. Ganz komisch.
Ich würde es schon verstehen. Ich würde das, glaube ich, schon verstehen.
Es kommt drauf an, wie dick man befreundet ist und so. Aber nichtsdestotrotz, also ich glaube auch, dass man dann eben Gefühle für das Kind entwickelt, das auf jeden Skiurlaub mitfährt. Dann vielleicht Gefühle für die Mutter entwickelt, mit der man eh schon einmal zusammen war, die dann das Kind von dir kriegt. Also quasi diese alte Beziehungsgefühle aufwärmt und so. Ich glaube, das hat multiple Fallstricke. Das ist schwierig. Genau. Also, er gaslightet sie. Selbstverständlich, aber die Vorstellung, dass ausgerechnet du der Vater von Johannas Kind sein willst, ist schon herausfordernd für mich, bestürmte ich ihn. Soweit ist's ja noch gar nicht. Ich hatte ein kurzes Gespräch mit Reik, bevor wir gegangen sind. Wir hatten eine überlegungswerte Idee geäußert. Wir könnten beide unseren Samen spenden.
Und dann weiß keiner,
Johanna
wer das Baby
müsste
ist.
Natürlich auch beide Spenden benutzen. Dann wüsste im Falle einer Schwangerschaft niemand, wer der Vater des Kindes ist. Und so würde es auch bleiben. Was hältst du davon? Wollte Tom allen Ernstes von mir wissen.
Es haben ernsthaft zwei erwachsene Männer gedacht, dass das...
Glaubst du, dass diese Geschichten wahr sind?
Ja, ja.
Ja, ja. Natürlich. Wahre Stories.
Okay. Da steht ja drauf. Schau mal hier. Wahre.
Ja, okay.
Wahre Gefühle.
Wahre Gefühle. Okay.
Alles wahr.
Sie müsste beide benutzen und so würde es auch bleiben. Was hältst du davon, wollte Tom allen Ernstes von mir wissen. Absolut nichts. Das ist doch kein Lotteriespiel, gab ich gereizt zurück. Es ist eine Ausnahmesituation. Ich will nur helfen und hab dir eben erklärt, wie es laufen könnte, ging er hoch. Okay, das setzt aber voraus, dass Johanna auch beide Samenspenden einsetzt. Was ist, wenn sie es nicht tut, weil sie insgeheim einen von euch beiden als Vater des Kindes bevorzugt? Fuhr ich ihn an. Du spielst auf mich an, weil ich mit ihr zusammen war. Ach komm, Leonie, Johanna ist eine enge Freundin. Traust du ihr wirklich zu, dass sie unser Vertrauen missbrauchen würde? Überschlug sich seine Stimme fast.
Drama Carbonara, Baby.
Da bitte, da schrei mal.
Bitte jetzt aber.
Jetzt.
Also der Gedanke, dass diese zwei Dudes sich denken, ja, okay, geil, dann du mal,
komm, gib mal dein Gas.
Cocktail-Shaker-mäßig. Und vor allem, dass sie alle beide benutzt, ist ja auch so ein komisches Wording, oder?
Es ist ganz problematisch. Das Wording, die Konstellation, diese Leid, die zwei Typen, die jetzt so Cocktail, Samen-Cocktail spielen wollen.
Aber die finden das auch irgendwie
auf der Alm, da gibt es kein Süd.
Na, und der ist jetzt alles nur in Tirol.
Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass mir die Idee nicht gefällt. Und Antonia auch nicht, wie du ja wohl mitbekommen hast. Johannes verzweifelt, ja, aber am Ende möchte sie mit dem Kind doch nur den sehnlichsten Wunsch ihrer Mutter erfüllen.
Das ist ja auch das Problem. Diese Diskussion in dem Freundeskreis ist nur, weil die Mutter es ja so eine derbt.
Okay. Doch darum sollte es nicht gehen. Bei ihrer Entscheidung. Vor kurzem erst hatte Johanna mir gesagt, dass sie sich gegen ein Kind entschieden hat. Und jetzt soll plötzlich einer von euch beiden ihr zur Schwangerschaft verhelfen? Das klingt für mich nach einer Kurzschlusshandlung. Dafür müssen wir sie bewahren. Das sehe ich als echte Hilfe an, sprudelte es aus mir heraus. Im selben Moment läutete es. Tom stürzte mit Riesenschritten zur Wohnungstür. Ich folgte ihm.
Mit kleinen Trippelschritteln hinterher, weil ich bin ganz ein winziges, kleines Weibchen.
Ganz große Schritte. Riesenschritte, denn ich vermutete, dass es Johanna wäre. Aber nicht sie, sondern Jasmin stand vor der Tür und sie wirkte ziemlich niedergeschlagen. Was war das nochmal? Zeit?
Handlungslücke.
Johanna, doch keine Lesbe.
Ich liebe dich, Tom.
Okay, viele Zeit.
Ich liebe Reik.
Handlungslücke. Ich war schon bei Antonia und Reik.
Die wollen nicht.
Komm, jetzt hier ist mein Plastikbecher.
Okay. Und ich wollte mich auch bei euch beiden entschuldigen. Das, was heute Abend passiert ist, war voll daneben. Diese Babymanie von Johannas Mutter hat uns ziemlichen Stress bereitet. Wir wussten nicht mehr ein noch aus, denn ursprünglich wollten wir überhaupt kein Kind, kam es von ihr. So ähnlich hat Johannes mir auch gesagt, bestätigte ich. Nun, ihr kennt sie viel länger als ich. Ihr wisst, wie sehr sie ihre Eltern liebt. Es war schon aufregend für die beiden zu erfahren, dass ihre einzige Tochter lesbisch
ist. Jetzt ist die ganze Geschichte umsonst, oder was? Jetzt beschließen die zwei Lesben zum Schluss, sie wollen ein Kind haben.
Das hat besonders ihre Mutter getroffen, die sich so sehr einen netten Schwiegersohn und Enkelkinder gewünscht hat.
Gebitte.
Bitte sehr.
Das Wichtigste der Welt.
Daraus hat sie mir gegenüber nie ein Geheimnis gemacht. Trotzdem mag sie mich. Da kam ihr eben die Idee mit der Samenspende, aber das weißt du ja alles schon, Leonie, hauchte sie erschöpft. Ja, wir haben ausführlich darüber gesprochen, bestätigte ich. Und wie du ebenfalls weißt, war Johanna von Anfang an dagegen. Trotzdem habe ich sie beeinflusst, es sich doch noch zu überlegen. So wollte ich mir die Gunst meiner Schwiegermutter ins B erkaufen. Ich war es, die Johanna in letzter Zeit immer mehr unter Druck gesetzt hat. Und ich hatte auch die Idee, Reik oder dich, Tom, um eine Samenspende zu bitten. Johanna wollte sich auf keinen Fall an eine Samenbank wenden. Da lag der Gedanke nahe. Allerdings, ich habe nicht darüber nachgedacht, wie das bei euch ankommt und was ich damit bei euch allen auslöse. Es tut mir so leid, versicherte sie uns weinerlich. Schon gut, murrte Tom, der sich wie nach einer Erleuchtung über die Augen wischte und mich anschließend mit einem Blick bedachte, der mich um Verzeihung bat. Denn es war genau das eingetreten, was ich prophezeit hatte. Wo ist Johanna jetzt, wollte ich besorgt von Jasmin wissen. Bei ihren Eltern, antwortete sie. Mitten in der Nacht, hakte ich verblüfft nach. Johanna meinte, dass die Angelegenheit keinen Aufschub mehr duldet.
Aha, was ist jetzt los?
Sie ist immer noch nicht schwanger, aber gut. Sie wollte keine Sekunde länger warten, um vor allem bei ihrer Mutter für Klarheit zu sorgen. Ich habe keine Ahnung, wie sie es verkraftet, dass es kein Enkelkind geben wird. Wir werden wahrscheinlich auch von hier wegziehen.
Aha.
Wow. Denn wenn wir nicht endlich unseren eigenen finden, steuern wir womöglich auf eine Trennung zu. Dazu soll es aber nicht kommen, beschied Jasmin. Das will niemand von uns. Wir sind und bleiben Freunde. Wir werden euch in allem unterstützen. Johannas Mutter wird sich damit abfinden müssen, dass ihr kein Kind wollt. Sie hat nicht das Recht, ihr eigenes Glück über das ihrer Tochter zu stellen. Wenn sie euch beide liebt, muss sie euch so akzeptieren, wie ihr seid, Und das wird sie, glaubt mir. Ihr müsst ihr nur Zeit lassen, riet ich ihr. Danke. Johanna wird sich auch noch bei euch melden, hauchte Jasmin und verschwand wieder hinaus in die Nacht. Nachdem wir endlich zu Bett gegangen waren, taten Tom und ich kein Auge zu, alle anderen Beteiligten auch nicht. Wir schrieben uns gegenseitig Nachrichten übers Handy. Es war das erste Mal, dass unsere Freundschaft so eine Bewerbungsprobe zu bestehen hatte. Mhm. Zum Glück hatte Johanna noch rechtzeitig die Notbremse gezogen, bevor es zum Ejakulat gekommen wäre. Ich liebte Tom. Antonia liebte Reik. Johanna liebte Jasmin. Also welche Probleme haben die eigentlich?
Ja,
also
was?
Einfach keine.
Null.
Also wir sind sofort fertig. Wir waren nach wie vor Freunde und würden es bleiben. Dennoch gab es gewisse Grenzen, das Ejakulat. Und ich war mir sicher, dass wir alle aus der Geschichte gelernt hatten.
Ja. Not sure about that.
Keiner von uns würde wohl je wieder daran denken, in die Beziehungen der anderen derart einzugreifen.
Ja, wenigstens was.
Hashtag Ejakulat.
Ist das Ende?
Das war's.
Ende. Was sagen wir?
Conclusio.
Conclusio.
Schwierig, schwierig. Oder ich möchte eine Lanze brechen, weil das wurde bisher zu wenig besprochen aufgrund dieser Geschichte.
Alleinerziehende Mütter?
Das auch, aber vor allem, wie schwierig es ist für lesbische oder alleinerziehende Frauen, biologische Kinder zu kriegen. Yes. Das ist crazy, crazy, crazy. Und ich hasse dieses katholische Land dafür, dass es den Frauen so schwierig macht, weil die ziehen super Kinder groß und machen fantastische Familien und wir hauen ihnen jeden Stein in den Weg, den wir finden können. Und I hate everything about it.
Ja, absolut. Vor allem,
sie müssen dann zu Reich.
Ich meine,
alleinerziehende.
Ja, oh Gott.
Und sie müssen ins Ausland.
Oder ins Ausland oder so. Also alleinerziehende Mütter haben ja wohl bewiesen über Generationen, dass sie alles schupfen. Deswegen ist es ihnen das nicht zuzugestehen, ob alleinerziehend oder nicht, ist crazy. Und es, ja, also, dass du jetzt die katholische Kirche da reingebracht hast, finde ich auch sehr schön. Die ist in unseren Geschichten sehr oft.
Das Familienbild, ne? Das
absolut, absolut. Ja. Hat jetzt an dem Tisch, also heute noch nicht Platz gehabt, aber natürlich ist die katholische Kirche da Teil davon.
Ich denke mir halt, jetzt Vater, unabhängig Mutter, Kind. Von der Paarkonstellation, ob das lesbische Paar oder die Heteropaare, bevor irgendwer mit irgendwem irgendwelche Kinder macht, überlegt euch das mal vorher irgendwie. Weil das ist gut, dann so, oder so grundsätzlich
also
mal
anstellen.
Überlegt euch mal, ob ihr Kinder
so
wollt.
Basic und dann. Aber ich fühle nichts mit Kondom, weißt du? Ich fühle da nichts.
Ja.
Ja, das verstehe ich.
Ein Problem.
Ah. Ja. Ich sag dir was, ich habe ja ein bisschen OCD und deshalb finde ich Kondome actually ganz cool, weil es ist nachher so aufgeräumt.
Ja. Tom Grant.
Ne? I feel it so much. Also ich so bin ein guter Kondom. Das ist ja gut, da muss ich ja putzen, es ist ja mal fertig. Herrlich, also super. Ich liebe es total.
Gute Nacht. Ja. Ja. Ja, also ich lenke das jetzt wieder woanders hin. Ich bin als Tochter einer alleinerziehenden Mutter. Frauen und Mütter rule the world und ohne diese wären wir alle im Arsch. Und deswegen, ob sie Kinder wollen oder nicht, mit wem oder was, im Grunde passiert sowieso.
Ja,
ich möchte mal sagen, in dieser Geschichte kam kein einziges Kind vor. Ja,
ja, also es war sehr viel theoretisch.
Was?
Theoretisch.
Es gab nur theoretische Kinder, es gab nur offensichtlich privilegierte Pärchen, die überlegt haben.
Investmentbanker.
Ja, na eben. Privilegierte Menschen, die mit dem Gedanken gesponnen haben, Kinder in die Welt zu setzen, ausgelöst von der vorigen Generation. Niemand von denen wollte wirklich Kinder. Corner hat Kinder gehabt und offensichtlich wird nie jemand von denen Kinder haben. Also,
die Zielgruppe dieser Zeitungen sind ja schon Frauen älterer Generation, die diese Zeitungen lesen und sich denken, oh Gott, die Enkeltochter wird nie Kinder kriegen, weil so denken die.
Das
so sind
sie ja lesbisch.
Die sind in der Stadt, die sind dann karriereorientiert oder lesbisch, dann kriegen sie keine Kinder. Also ich glaube, diese Geschichten haben schon noch den Hintergedanken, oder? Leute der älteren Generation in irgendeiner Weise zu emotionalisieren, so wie Social Media uns emotionalisieren soll, machen das diese Zeitungen halt auf ihre Art.
That's true.
Conclusio meinerseits ist...
Die Kinder
ist,
kommen sowieso, egal ob man es will oder nicht, in dieser Welt.
Wenn Menschen, vor allem Frauen, da gebe ich dir total recht, das sollte
einfacher sein für Menschen, die gerne Kinder wollen und die sich gerne um Kinder kümmern wollen.
Ja. Und wenn wir schon dabei sind, homosexuelle es wäre auch gut, es wäre einfacher für Frauen, die keine Kinder haben wollen. Like, wieso kostet das ja noch ein paar 100 Euro? Was soll das?
Ja, ja.
Es sollte unbedingt auf Krankenschein möglich sein, eine Schwangerschaft zu unterbrechen.
Und by the way, für schwule Paare auch.
Überhaupt. Ja, Unterbrechung.
Achso, Unterbrechung.
Das Problem haben Sie nicht. Habe ich jetzt kurz übersehen.
Sorry, weil ich war bei, dass das unterstützt werden sollte, aber wenn lesbische Frauen das möchten.
Ich möchte gerne, dass alle, die wollen, Kinder kriegen können. Aber alle, die nicht wollen, sollen gerne keine Kinder kriegen.
Natürlich.
Und Adoption muss auch leichter werden. Also das ja. Nächste, also auch zu adoptieren ist in Österreich. Und da habe ich ein Freundespaar in unserem Umfeld, die alle Voraussetzungen erfüllen. Und es trotzdem so schwer gemacht wird, dass sie sich dagegen entschieden haben. Und das ist.
Und das wollte ich eigentlich sagen, dass es eben so viele schwule Paare gibt, die vor dieser Herausforderung stehen und für die das fast noch schwieriger ist, weil sie ja quasi die biologische Möglichkeit des selber Schwangerwerdens nicht haben. Und das auch ein Riesenproblem ist. Und es gibt so viele dedicated homosexuelle Paare, die das urgern machen würden.
Und so viele Vorurteile.
Und so viele Vorurteile, die sie davon abhalten. Ja. Das ist mega traurig. Ja. Und ich hoffe sehr, dass sie das ändern wird. Noch mehr, als es schon getan hat. Weil es war für
aber trotzdem Conclusio, wenn in unserem Freundeskreis jemand fragen würde, also wie würde es uns gehen?
Also in meinem Freundeskreis gab es dieses lesbische Pärchen, die haben ihre Freunde gefragt, ob sie die Samen spenden. Und die haben nach reiflicher Überlegung gesagt, na, wir können uns nicht vorstellen, dass wir dann nebeneinander weiter als Freunde leben. Mhm. Und die sind ins Ausland gegangen und haben sich dort einen tollen Samen geholt.
Ja, sehr gut.
Die haben ganz viele Biografien gelesen und haben sich letztlich für den entschieden, der in den Brief reingeschrieben hat, dass der den Brief an sein zukünftiges Kind geschrieben hat und nicht an die Mütter oder an sonst irgendeine Auswahl.
Das gibt's immer öfter.
Ja, genau, der wurde es dann. Genau, das ist keine Konklusion, aber das ist meine kleine Anekdote, die parallel in meinem Leben abgelaufen ist.
Also ich habe in meinem Freundeskreis lesbische Pärchen, die Freunde gebeten haben, die ja gesagt haben, aber wir sind Freunde im Ausland, wo immer klar war, okay, wir sind so weit weg, wir sind sichtbar, als wenn die Kinder mal fragen, we are here, aber wir haben keinen aktiven Part im aktiven Leben, weil wir sind in anderen Ländern unterwegs. Das scheint sehr gut zu funktionieren. Trotzdem crazy, wie kompliziert das alles ist. Mhm. Und ich habe alleinerziehende Mamas in meinem Umfeld, die gesagt haben, hey, ich wäre gern Mama, das geht ganz schwer, darum bin ich heute Pflegemama. Und ich finde, das ist der vielleicht schwierigste, aber tollste Mama-Job, den wir überhaupt machen
können. Absolut.
Genau.
Absolut. Ja.
Liebe Barbara, danke, dass du da so tapfer mit uns durchgehalten hast.
Das war nicht leicht.
Aber du hast alles gegeben. Ja.
I tried. Schön war's.
Danke fürs emotionale Lesen.
Sehr gerne.
Gut reingesteigert. Schaut euch die Barbara an, sie steht durchgehend auf der Bühne quasi. Die ganze Zeit.
Noch,
am Vormittag, am Nachmittag, am Abend.
Das gibt's überall. Ja. Und in die Shownotes packen wir natürlich alle Links zu deiner Webseite, Social Media, bla bla. Also es ist unmöglich, an dir vorbeizukommen.
Unmöglich, glaube ich nicht.
Nachdem er unsere Folge gehört hat,
ist
es unmöglich, an dir vorbeizukommen. Also
ja, das
bitte.
Stimmt. Das stimmt, das stimmt. Aber ich muss halt üben, weil in 2 Wochen muss ich das Hörbuch aufnehmen von Funkenschwestern.
Ah.
Das ist eine gute Idee, gleich mich mal reinzusteigern.
Toll.
Sehr gut, gute Übung.
Darauf freue ich mich, auf das Hörbuch.
Dann herzlichen Dank, dass du da warst, liebe Barbara. Es hat uns sehr gefreut.
Ich werde dein Buch verschenken. Ich hab schon 3 Personen im Kopf, denen ich es schenken werde.
Ich signiere sehr gern.
Sehr gut.
Cool.
Da freue ich mich.
Na dann,
fein. Lieben. Hauen wir uns raus.
Yes.
Servus, grüß euch. Gute Nacht. An alle Zuhörenden, Schauenden. Ja. Tschüssi.
Tschüssi.
Liebe Trampeters, liebe Dramovichs, bevor wir uns heute verabschieden, haben wir noch einen Wunsch. Spread the word. Erzählt euren Lieben von uns und empfehlt uns weiter. Für alle Fotos und Infos folgt uns auf Instagram und Facebook oder schaut direkt auf dramacarbonara.at vorbei.
Wenn ihr unser Herzensprojekt finanziell unterstützen wollt, schließt doch ein Abo auf Steady ab und abonniert uns auch unbedingt auf eurer Lieblingspodcast-Plattform. Bewertungen, Sternchen, alles hilft, damit unsere Drama-Community wächst. Kommentare außerdem gerne auf Spotify dalassen, weil lasst uns drüber reden.
Und für das ultimative Mitarbeitsplus, helft uns bei der Recherche. Unsere Hefte gibt's in jeder Trafik. Wir freuen uns schon darauf, eure Fundstücke zu lesen. Ciao.
Bussi.
Baba.
Wir hören uns.
Wir hören uns.
Wir hören uns.
Wir hören uns.
Wir.
Das lassen wir dann einfach als Ganzes dran, okay?